Hallo zur Geekzone Watch Folge 106. Wir schreiben den 8. August 2025 und heute mit dabei der Tax.
Servus, wieder im Logbuch des Captains. Schöne Grüße in die Sommerferienpause. Ich erzähle euch was ganz, ganz Tolles zum Thema Jurassic World Rebirth, was ich im Kino angeschaut habe. Lohnt sich vielleicht hinzuhören. Ja.
Sehr ich gebe mal weiter. Du musst das jetzt nochmal kurz nachschauen, oder wie?
Nee.
Und außerdem mit dabei der Christian.
Ja, wir sind zurück, so wie der Sommer. Und es ist wieder schön warm, genau. Und warme Gefühle mache ich heute Abend mit ganz viel Content. Ich habe, weil das letzte Mal so lange her ist, wahrscheinlich ein bisschen viel zu erzählen. Ich erzähle euch was über eine Serie, die ich geguckt habe, Afterlife. Ich glaube, da ist der Peter ganz schon neugierig. Dann habe ich ganz viele Horrorfilme geguckt. Dieses Jahr ist ein tolles Horrorjahr. Und da erzähle ich euch was über Blood and Sinners, The Monkey und Final Destination. Ich glaube, das könnte den Fips interessieren. Und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir dann so reinstreuen, so unsere Quickies-Sektion, wie der Peter sie getauft hat. Sehr schön.
Spoiler. Und außerdem mit dabei der Fips.
Ja, der Fips ist auch wieder dabei und der Serial Fips ist back, weil in mehrerer Hinsicht, es gibt tatsächlich mal wieder coole Serien und ich bin ja eigentlich ein ganz harter Seriengucker. Deswegen werde ich euch heute ein bisschen updaten über den jetzt dritten Versuch, eine meiner Lieblingsserien wiederzubeleben, nämlich Dexter und die Fortsetzung von einer von mir sehr geschätzten Star Trek-Serie, nämlich Strange New Worlds. Schon wegen der Frisur des Captains immer wieder gerne gesehen. Und ein paar Kleinigkeiten habe ich natürlich auch noch am Start, aber die muss man jetzt nicht schon vorher erwähnen.
Mhm. Und ich bin auch dabei, der Peter. Ja, die Kleinigkeiten. Ich habe auch eine Kleinigkeit dabei, aber mein Hauptthema heute wird sein, ein Vampirfilm, den ich geschaut habe. Und mehr sage ich erstmal nicht, aber ich habe einen Vampirfilm geschaut. Und ihr wisst, dass ich bei Vampiren grundsätzlich eher eine Abneigung verspüre.
Die mag nicht so, ne? Die mag der Peter nicht.
Ne? Deswegen werden wir da dann drüber mal sprechen. Und ja, der Christian hat schon so ein bisschen vorweggenommen und jeder hat gemeint, er hat so eine Kleinigkeit dabei. Ja, wir haben eine neue Rubrik, die wir heute mal ausprobieren. Zum Ende hin. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen ja in den 1,5 Stunden bleiben. Das ist uns sehr wichtig, dass wir unsere Folgen nicht mehr so lange machen. Aber es ist natürlich so, dass die letzte Watch sehr lange her ist. Deswegen gibt es jede Menge Content. Der ein oder andere, ich schaue zum Christian, hat echt viel geschaut in letzter Zeit. Und dass Dinge nicht ganz runterfallen, haben wir uns überlegt, wir konzentrieren uns auf ein paar Hauptthemen und werden hinten raus dann in den Quickies, und das ist das erste Mal für uns, ne? Das erste Mal ein Quickie, liebe Leute. Da werden wir schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir kurz ein Thema anreißen und euch einen kurzen Indikator geben. Taugt das? Lohnt sich das? Oder macht ihr lieber einen großen Bogen drum? Ich glaube, da haben wir auch ein schönes Potpourri aus Tipps und eher nicht so Tipps, ne? Da gibt es einiges dann. Das machen wir aber hinten raus. Deswegen, wir fangen dann mit Content ganz normal an, wie ihr es kennt. Ja, langes her. Ich habe mir hier noch notiert, dass es jetzt schon mehrere Wochen her ist. Und das ist natürlich jetzt schon ein Thema. Wochen. Ich überlege gerade, ob es nicht schon über einen Monat, aber fast schon Monate sind, dass wir über Filme und Serien gesprochen haben.
Zu lang her.
Deswegen, ihr werdet es merken, da ist ordentlich was drin. Nur, bevor wir da reingehen, wir müssen unsere Kehlen ölen. Und heute darf der Fips mal anfangen. Und der Fips darf uns sagen, was er heute bei diesem echt sehr heißen Tag, also hier in meiner Aufnahmekabine ist es gerade äußerst warm, am Start hat.
Ja, ich bin natürlich total treu, was mein Alkoholkonsum angeht während dem Podcast. Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Biere hier heute. Ich habe einmal eine Schneiderweiße und da gibt's jetzt, ich weiß nicht, ob es die schon länger gibt, aber da gibt's jetzt die Variante, die einfach nur Hefeweißbier heißt, ohne die ganzen Tab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Spalifankerl, die brauchen wir gar nicht, ja. Das ist ein ganz normales Hefeweißbier von Schneiderweiße und Schneider ist ja eh was ich ganz gern mag, also gibt's das heute. Und dann war ich heute zur Unterstützung beim Motorradkauf in Augsburg und habe mir aus Augsburg noch ein Zech-Kellerbier mitgebracht, ein naturtrübes, das ich auch noch nicht kenne und das werde ich nachher auch noch verköstigen. Und ja, für den schlimmsten Notfall steht natürlich auch noch ein weißer Monster Energy Drink irgendwo bereit.
Jetzt wollte ich gerade sagen, der Flötzinger Spezi, aber nee, in dem Fall ist es...
Wobei ich versuchen werde, den Konsum des Monster Energy Drinks tatsächlich zu vermeiden, weil ich glaube, ich bin ein bisschen hyperkoffeiniert die letzten Tage. Ja. Deswegen versuche ich mich einfach an das Bier zu halten und hoffe, dass das reicht. Und im Notfall habe ich auch noch ein Wasser.
Stark. Und wir müssen es nochmal erwähnen, damit es auch jetzt jeder weiß, der Christian mag kein Weißbier. Ich vergesse es immer wieder und immer wenn er sagt oder schreibt, bin ich jedes Mal wieder geschockt.
Muss es ja oft. Nächstes Jahr beim Offside ist er wieder dabei, da üben wir
das. Ja, das haben wir beim letzten Mal, hast du ja mitgekriegt, haben es ja schon geübt und das klappt einfach nicht mehr. Nein, ich habe gerade eben auch schneiderweise zu meiner Studienzeit exzessiv getrunken und geliebt. Und irgendwas
exzessiv hat gut.
Mit mir gemacht, dass ich mich erinnere, dass ich seitdem kein Hefeweißbier mehr trinken kann.
Okay. Na gut, was gibt es denn dann bei dir heute, Christian? Wenn es schon bei dir mal kein Weißbier gibt?
Ja, ich bin so langweilig. Es gibt schon wieder ein Holy.
Holy shit.
Sorten, Holies. Also wir warten immer noch. Also wir würden auch gerne mal, wir können auch 5% und 5 Euro Gutscheine auf /Geekzone. Also Holy, her damit.
Das wäre kein Problem, ne? Würden wir tun.
Reichweite. genau, und es gibt nämlich drei neue Sorten. Hydration, Orange, Passionsfrucht und Multivitamin. Und heilig sind die geil. Also die sind richtig geil. Und heute habe ich Multivitamin. Und genau, da habe ich aber nicht mehr so viel, deswegen trinke ich danach noch was ganz was Schweinisches, nämlich eine Fanta Strawberry Kiwi, wo ich nämlich extra bei einem Laden eine Palette noch gekauft habe, weil die gibt es nicht mehr, die gibt es fast nirgendwo mehr und meine Frau und ich mögen die sehr, sehr gern, deswegen
krass.
Jetzt hat eine kalte Strawberry Kiwi Fanta.
Nicht schlecht, du. Ich bin heute ganz langweilig. Ist
aber kein Koffein drin, ne?
Kein Koffein. Im Holy aber, oder? Oder im Holy auch nicht?
In dem Hydration glaube ich nicht, nee.
Im Hydration nicht, nee.
Und in dem anderen, wie heißt das? Da ist also in dem Energy, das heißt irgendwie so New Caffeine oder sowas, was er da drinnen hat.
Ah, okay.
Dann stellt sich das dann, oder kommt der Tax dann, das macht aber Löcher im Darm.
Ja, oder Löcher im Hirn. Oder
das ist sowieso auch schon gut belüftet dann.
Ja, ich bin langweilig heute. Ich habe heute einfach mal einen ganz klassischen Gönnergy, und zwar den Blueberry Coconut. Der ist eiskalt. Das war eigentlich der Hauptgrund. Das ist das kälteste Getränk, glaube ich, das wir gerade hier haben. Und den genieße ich. 0,5 Gönnergy Blueberry Coconut. Schmeckt mir immer noch. Schmeckt wirklich, ist eine der ersten Sorten. Und weiß nicht, das neue Zeug, die ist besser. Das ist die beste Sorte, sage ich. Genau, der reicht mir dann auch, glaube ich. Untertags, was hat der?
Ja, das letzte Mal war ich schon so angefixt und ich dachte, komm, Löcher in der Nase, Löcher im Darm. Jetzt schaue ich nochmal nach vom Local Discounter hier. Ich habe den Flying Power Apfel Kiwi mir geholt und habe ihn extra so durchgekühlt, dass die Dose richtig tropft. Und ich mache den jetzt mal auf.
Boah, cool. Das ist sozusagen, der Fips hat mich influenced. Wer die letzte Geekzone Play gehört hat, der weiß, ich wurde influenced vom Fips für die Aldi Energy Drinks. Und jetzt hast du dich influenzen lassen. Hast du die Sorte geholt, die ich noch gar nicht kenne?
Wir haben auch andere Hörer noch, die sich haben influenzen lassen, die Beweisfotos gezeigt haben.
Krass, stimmt.
Also ich krieg vielleicht irgendwann Provision von Aldi oder so.
Ja, Aldi genau. Aldi Süd, wir profitieren nur von Aldi Süd, ja, musst du nachher einschieben. Ja, also ich mache mal einen Geschmackstest.
Okay. Apfel-Kiwi, oder?
Apfel-Kiwi.
Ist das zuckerfrei? Ja. Ich dachte, die Apfelkiwi war noch
normal. Nee, das ist nicht zuckerfrei. Tax trinkt doch nicht zuckerfrei wegen den Darmlöchern.
Ja, doch, das ist mir gerade wurscht. Hier steht Sugar-Free drauf.
Ach krass. Ach
doch, ja dann.
Gibt es noch Sugar-Free.
Ja, lustiger war, gut, aber ich habe das tropische Original noch auch von dem Flying Power als Backup später. Ja, das Apfel-Kiwi, da bin ich sensorisch wahrscheinlich wieder mit dem Süßstoff auf Geschmackskriegsfuß. Interessant, aber ich werde noch berichten. Ja.
Aber du hast auch eine normale Flying Power dir sozusagen noch geholt.
Also. Genau, und die normale Flying Power war irgendwie konsistenter vom Geschmack.
Ach, die hast du auch schon probiert? Ach, ich dachte, die steht noch aus. Ah, okay.
Nein, die hatte ich das letzte Mal ja schon dabei, ja. Das war das letzte Mal.
Echt?
Könnt ihr auch nochmal hören, den letzten Podcast. Mhm.
Aber die hatte ich doch letztes Mal dabei.
Nein, ich hatte die Blueberry oder so, wie heißt sie, oder?
Okay, krass. Schau, ist schon wieder 2 Wochen her, aber ich bin gerade, ja. Ich dachte, ja gut.
Da war, waren auch die Winterferien mit viel Regen dabei.
Da war wahrscheinlich das Influencen davor. Naja, schön, aber du fandest die normale Flying Power gut, oder wie?
Junebear ja, ist nicht okay. Also, ach so, ja. Dann, ich hole sie später aus dem Kühlschrank, schau nochmal nach, was draufsteht. Ja. Aber die sah so aus wie das Es verleiht Flügelprodukt, ja.
Okay, okay.
Ja, Apfel-Kiwi, gut, aber nicht wow. Ja, teste ich mal weiter.
Gut. Aber trinkst du jetzt auch weiter?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Na, brauche ich jetzt auch hier.
Ja, da sind wir versorgt. Wir sind ganz schön auf dem Energy-Trip so. Also der Fips erst hinten raus, vielleicht auch gar nicht.
Quick and dirty, dass wir ja, die Sachen
schnell machen. Wenn man zu viel davon trinkt, dann ist hinten raus. Lass mal das Thema. Das ist zu viel Koffein. Ne?
Deswegen gehen wir mal vorne rein. Und zwar in den Content. Fips, start doch du mal mit deinen 2 Serien, die du eh schon angeteasert hast. Was da so abgeht.
Serial Fips startet mit dem 3. Versuch der Serial Killer Show wieder zu beleben. Dexter Resurrection diesmal. Gab ja schon den Versuch, die Story zu erzählen, bei der er sich irgendwo in den Wäldern Alaskas, war es glaube ich, versteckt hält und sein Sohn ihn da findet und die dann damit endet, dass er erschossen wird. Dann gab es die Young Dexter, also seine Origin-Story quasi, die war recht gut, die habe ich ganz gerne geschaut, aber war nicht so, halt nicht, ne? War halt eine Origin-Story.
War doch noch gar nicht so lange her, oder?
Nee, die gab es letztes Jahr.
Ich erinnere mich.
Und genau, und jetzt gibt's halt Dexter Resurrection oder Wiedererwachen, eine neue Folge pro Woche. Und diesmal ist, also er hat natürlich den, da spoilere ich jetzt nicht viel, das ist im Trailer gesehen, er hat natürlich das durch seinen Sohn erschossen werden überlebt, weil er im Alaska im Schnee gelegen ist und das hat seine, ja, wurscht. Er hat es auf jeden Fall überlebt und wacht wieder auf und versucht, weil er ja eigentlich schon gern Familie hätte, versucht er seinen Sohn in New York zu finden, ne? Und er kommt, ganz kurz, ohne was zu spoilern, ein bisschen grob die Story, er geht dann nach New York, natürlich passiert, komischerweise bei einer Serienkiller-Show, passieren dann halt so Sachen, also sein Sohn bringt vielleicht auch aus Versehen jemanden um, ja, könnte sein.
In der Familie, oder?
Genau, und er folgt ihm dann und er hat ja trotzdem diesen Code, ja, den er immer seinen Drängen nachzugeben, was er immer den Dark Passenger nennt, also übrigens unbedingt auf Englisch gucken, immer noch perfekt, ja. Dass er den Dark Passenger nennt und als er in New York ankommt, stellt er fest, da gibt's jetzt einen Serienkiller, den die Presse Dark Passenger getauft hat, weil der Uber-Fahrer umbringt, also so Rideshare-Driver, ja. Und das triggert ihn natürlich total, dass der einfach seinen Namen übernimmt, ne? Und dann fängt er halt an, diesen Serienkiller auch zu jagen, nebenher, während er seinen Sohn sucht. Und er gerät dann, auch das war im Trailer kurz zu sehen, an so eine ganz seltsame Gruppe, die quasi ein Klassentreffen der Serienkiller veranstaltet. Was natürlich für ihn total cool ist, weil er furchtbar gerne Killer umbringt, ja. Und ich habe erst gedacht, so bei dem Trailer habe ich mir gedacht, puh, das kann auch echt so Society of Assassin hier, wie heißt's, John Wick-mäßig, ne? Das kann völlig in die Hose gehen. Und das Erste, was mir dann tatsächlich aufgefallen ist, ist, wie krass sie diese Show dieses Mal besetzt haben. Also da ein paar alte Gesichter kommen vor, natürlich zentral wieder Michael C. Hall als Dexter immer noch perfekt. Das ist die Rolle für ihn. Ich weiß nicht, wie der jemals was anderes spielen konnte als ein Serienkiller, aber es funktioniert. Und dann haben sie reingepackt, Kristen Ritter spielt mit, Uma Thurman spielt mit, Peter Dinklage spielt mit, Neil Patrick Harris, also wirklich mal ausnahmsweise echt saukrass besetzt, ja, und witzigerweise fast alle spielen irgendwie Serienkiller, das ist total super, und ich muss sagen, ich bin total positiv überrascht, also meine Erwartungshaltung war relativ niedrig, aber die Serie fängt die Stimmung der originalen Serien wieder so schön ein, auch mit die seine Off-Kommentare und so dieser leichte Struggle, den er immer hat, so die zwischen soziale Kontakte, die er gerne hätte und halt seinen Zwängen, die ihn dann wieder zwingen, Menschen umzubringen und also total cool gemacht und auch diese Society der Serial Killer ist total witzig zum Zuschauen. Also das ist nicht peinlich, nicht cringe oder irgendwas, sondern sie haben es bisher, ich glaube 4 Folgen gibt es jetzt, sie haben es wunderbar in Szene gesetzt und ich bin total glücklich, dass eine meiner Lieblingsserien endlich eine vernünftige Fortsetzung kriegt.
Ja, und ist die, darf ich
also da wirklich,
fragen, oder ob man das schon weiß, ob ist das jetzt wieder auf eine Staffel ausgelegt oder ist das
so? Nee, sie wollen wohl zumindest noch eine zweite hinterher machen.
Okay.
Und wie viel Folgen? Also ich meine, New York, weiß ich nicht, also es kommt eine Folge pro Woche.
Jetzt also die erste, ich glaub, erste ich Staffel hat 10, habe ich gerade nachgeschaut, also 10 Folgen insgesamt.
Ah, okay.
Und es gibt wohl gerade 5 oder 4 oder 5,
ja.
Genau.
Ja, ja, es müsste eine neue noch geben, die habe ich aber noch nicht gesehen. Und ja, du, noch mal 2, 3 Staffeln, wenn sie gut gemacht sind, wie die ersten 3 Staffeln, Dexter, kaufe ich jederzeit. Die Staffel auf jeden Fall völlig super. Allein schon, wie gesagt, ich war total überrascht wegen der Besetzung. Also ich meine, Uma Thurman siehst du jetzt nicht jeden Tag in einer Fernsehserie.
Welche Rolle spielt sie denn? Also hat sie so eine Revenge-Liste? So?
Uma Thurman ist so ein bisschen ein shady, undurchschaubarer Charakter. Das ist so die Handlangerin von dem reichen Geschäft. Mal gespielt von Peter Dinklage, der dieses Serial-Killer-Klassentreffen veranstaltet. Also der ist halt so ein Serienkiller-Fan und hat unter anderem auch hat so einen Trophäenraum, wo er die Trophäen von Serienkillern, die er illegal erworben hat, ausstellt. Und da sind zum Beispiel eben auch diese Deckgläser von Bay Harbor Butcher, also von Dexter, sind da halt auch zum Beispiel ausgestellt.
Aha.
Und die hätte er natürlich auch gerne wieder. Also das ist wirklich, es ist wahnsinnig überraschend liebevoll und überraschend von der Stimmung und Tonalität her sehr, sehr nah an den ersten 1-2 Dexter-Staffeln.
Braucht man Vorwissen? Also Dexter-Vorwissen hilft, aber geht auch ohne, meinst? Man checkt halt manches wahrscheinlich einfach nicht, oder?
Man checkt manches nicht, aber sie erklären es relativ schön, sie erklären die wichtigen Sachen. Also du musst halt wissen, wer er ist, klar.
Ja.
Du profitierst ein bisschen davon, wenn du weißt, dass der Angel Batista, der ihn verfolgt, halt früher ein Kollege war, der weiß, dass er der Bay Harbor Butcher war, aber es nicht beweisen kann.
Mhm.
Also er ist sich hundertprozentig sicher, Wissen ist zu viel gesagt, aber er kann es halt nicht beweisen und versucht halt Dexter irgendwie zur Strecke zu bringen und folgt ihm halt überall hin. Und es ist echt schön erzählt. Also sie nehmen sich Zeit für die einzelnen Charaktere. Er kriegt seine Dark Passenger Kills und es ist wirklich schön. Also es geht so ein bisschen, es ist schön, ist bei so einer Serie immer schwierig, gar wenn es um Serienkiller geht, aber es ist so, er versucht halt gleichzeitig irgendwie bei den ganzen Serienmördern so ein bisschen Anschluss zu finden und hofft halt, dass irgendeiner auch ähnlich wie er einen Code hat, ne? Nur böse Menschen umbringen und sowas.
Mhm.
Und sich mit denen irgendwie anzufreunden, aber es klappt halt auch nicht so wirklich, weil am Ende sind es halt einfach Arschlöcher, die Menschen umbringen.
Ja, also ich kann da null mitreden bei Dexter, aber
richtig schön.
Christian, eigentlich ist das, hast du Dexter geschaut oder hast du Dexter-Knowledge an der Stelle?
Ich glaube, ich habe die erste Staffel sogar ganz geguckt damals, aber die ist ja schon richtig alt. Deswegen
ewig her, die ist ewig her, ja.
Nur noch ein bisschen dran erinnern und ich habe die geguckt, weil ich halt die Bücher gelesen habe, auf denen das basiert. Und habe dann halt aber gesehen, dass die Staffel, also dass die Serie schon sehr, sehr lose nur auf den Büchern basiert, aber halt schon, also manche Sachen man halt wiedererkennt, also dieser Killer ist halt gleich, Dexter ist halt gleich und auch dieser Code, den er halt hat und dass sein Adoptivvater ihm halt beigebracht hat, nach diesem Code zu leben, damit er halt nicht abrutscht und so irgendwie und halt wahllos Leute tötet, was er sonst machen würde. Deswegen, das war schon geil. Also ich fand die richtig gut, aber damals war ich halt überhaupt gar nicht in so Serien gucken drinnen. Und dann sind halt alle anderen Staffeln an mir vorbeigegangen und deswegen habe ich es nie nachgeholt.
Und jetzt bist du nicht mehr sozusagen motiviert, da nochmal reinzugehen.
Doch, aber wenn, dann würde ich halt mit der Original-Dexter-Staffel wieder anfangen.
Würde ich auch machen. Also
würde ich auch gehört habe, dass die dann ja immer schlechter wird und so, aber würde ich dann trotzdem machen.
Okay. Durch die letzten 2 Staffeln musst du dich ein bisschen durchquälen, das ist richtig. Also da war es dann teilweise schon nicht mehr so richtig geil. Aber kann man trotzdem gucken. Also wenn du es nochmal nachholst, ich glaube, es lohnt sich trotzdem, weil es einfach eine super, super schöne Serie ist.
Und das sind aber alles ganz irdische Probleme. Also da ist nichts Übernatürliches, die haben halt alle einen Schuss oder so. Das ist halt, nichts.
Genau, die haben alle einen Schuss. Das sind keine von Dämonen besessen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, so vielleicht.
Ja, es hat einfach so einen durchgeknallten Vibe, ne? Also das ist halt so das hat dann gleich wieder so einen absurden Touch, wenn sich die Serienkiller halt bei einem guten Glas Wein über ihre Trophäen oder irgendwas unterhalten. Also das ist schon ganz witzig, oder darüber, wie man es schafft, Serienkiller zu sein, ohne dass die Frau und die Kinder was merken an solche Witzchen. Aber es ist tatsächlich gut. Also es funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte da wirklich arge Bedenken mit diesem.
Ja. Ja, aber geil. Aber dann schauen wir mal, Fips, du musst noch mal sagen, ob dann der zweite Teil der Staffel das auch hält, weil ich schaue gerade, IMDb sind wir gerade bei 9,2 von 10 bei 30.000 Bewertungen für diese Staffel. Okay. Das ist natürlich gerade richtig gut. Bin gespannt, was du erzählst über Staffelfinale und so.
Es trifft auch wirklich richtig, richtig gut den richtigen Ton.
Geil,
also sie haben sich an den ersten zwei, drei Staffeln der Originalserie orientiert. Wie gesagt, ich fand die Young Dexter-Geschichte auch schon ganz nett. Die Origin-Story, die war lustig zum Gucken. Aber das ist jetzt so, für den Dexter-Fan ist das jetzt richtig
perfekt. Also Fips, wenn dir diese Thematik zusagt, ich habe jetzt extra nochmal googeln müssen, es gibt einen Film, der könnte dir gefallen, der heißt Vicious Fun. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der geht auch so, dass da eine Gruppe von Serienkillern sich zu einer so quasi Selbsthilfegruppe in einer Bar trifft. Und ein Journalist oder sowas, glaube ich, der verirrt sich dorthin, also will irgendwie aufs Klo gehen und ist dann auf einmal mittendrin in dieser Selbsthilfegruppe und muss sich dann aber auch als Serienkiller ausgeben. Und ich muss mir den auch nochmal wieder angucken, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da richtig viel Spaß mit dem hatte. Vicious Fun.
Okay, muss ich mal gucken. Vicious Fun.
Geil.
Werde ich mir mal anschauen. Also ich habe nicht jeden Twist, es hat noch so ein, zwei Twists in der ganzen Story, die sind noch ganz geil, aber die spare ich jetzt aus, falls es jemand gucken will. Also das kann ich, ich weiß nicht, wir haben zumindest unseren Hörer, der hat, glaube ich, immer Dexter
gekriegt. Der gibt auch immer Feedback auf dem Discord zu Dexter-Sachen, das ist richtig, ja. Aber Fips, genau, das ist ja gerade bei sowas, wo es schon viele Staffeln gibt und da gibt es ja auch eine Fanbase, ist ja wichtig, dass das Ganze irgendwie auch die Lore weiterträgt. Wie sieht's denn da bei deinem Star Trek Strange New Worlds aus? Ist das denn... Welches Star Trek ist es denn? Also welches Star Trek muss man denn mögen, um das zu mögen?
Also eigentlich im Prinzip musst du Star Trek generell mögen, weil sie halt so, also das hatte ich ja bei der ersten Staffel schon, warum mir die erste Staffel so gut gefallen hat, ist, weil sie den Spirit der Original Series hier mit Captain Kirk und sowas.
Also die, genau das, das war
damals. Aufgreifen und einfach weitertragen. Ja, sie erzählen dieses, aber halt modern. Also es ist so, das war das, ich glaube, ich habe es damals so formuliert, gesagt, du hast eigentlich die perfekte Modernisierung der Originalserie, ohne dieses ein bisschen bürokratische, was du bei The Next Generation, die ich auch sehr mochte, aber da hat der manchmal, das war ja schon so ein bisschen bürokratisch manchmal fast. Ja, also so ein bisschen ernster. Sie haben so mehr Leichtigkeit drin in der Show. Und gleichzeitig erzählen halt wirklich total coole Charaktere. Sie entwickeln die Charaktere richtig, richtig schön, wie man das halt heute macht. Also ich meine, Kirk in der Original Series hatte keine Charakterentwicklung. Ja, Kirk war halt Kirk, der hat immer irgendwelche außerirdischen Damen beglückt und Kraftsprüche geleistet und den Oberarm dabei angespannt. Das war halt Kirk, ja. Und Spock hat die Augenbraue hochgezogen, gesagt, faszinierend. Also da war keine Charakterentwicklung. Und so entwickelt sich ja die Charaktere schon. Und die zugrunde liegende Geschichte ist ja, dass hier der Captain Pike mit seiner geilen Frisur, über die sie übrigens in der Serie auch Witze machen, was ich auch also total, total witzig fand, über seine Haarpflegeprodukte, hier von Anson Mount gespielt, weiß, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben wird. Weil das halt so ein Flashback aus der Zukunft und Zeitreisen Hintergrund gibt.
Aha, okay.
Also er weiß quasi, wann er sterben wird, bei welchem Event und wie. Er weiß ganz genau, wie er sterben wird. Und
hat er für seine Filmrolle nur so einen befristeten Vertrag bekommen? Da stand das gleich.
Das ist so ein bisschen der Hintergrundpunkt, weil die Story geht eigentlich genau darum, kann er ohne, weil er stirbt natürlich heroisch, ja, er stirbt bei Rettung von was weiß ich wie viel Sternenflottenoffizieren, kann er quasi sein eigenes Schicksal ändern, ohne dafür die anderen zu opfern.
Quasi das ist der so Final Destination-Effekt auch zum Teil.
Genau, aber ganz weit im Hintergrund, also das spielt halt ganz weit im Hintergrund mit. Und sie erzählen einfach richtig coole Star Trek Stories. Immer wieder. Also, und immer wieder schön und mit Klingonen und.
Kapla.
Es ist nicht so. Kapla, genau. Es ist nicht, es hat nicht so diesen. Ich weiß nicht, ich fand die, also gerade Discovery und ich finde, die wurden immer mehr verkopft, die ganzen Serien. Da fehlt mir irgendwie die Leichtigkeit, die für mich bei Star Trek wichtig ist.
Aber das bringt es wieder mit und auch diese Staffel macht das
wieder. Aber es ist nicht nur ulkig, also es hat auch schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil ich hatte nur kurz so die
Wischzeit.
Genau, es schaut schon recht bunt aus. Ist es so clean wie bei Star Trek oder bluten da auch die Leute meistens
so? Es ist nicht mehr ganz so clean. Es ist aber natürlich noch Star Trek. Also du hast jetzt keine großartigen Splatter-Effekte oder irgendwas. Mhm. Ja. Und sie lehnen sich auch immer total nett an, natürlich an die Originalserie. Also hier ich glaube, es ist der Vater von Captain Kirk, ist hier ein junger Kadett auf dem Schiff. Also spielt zeitlich vor der Originalserie, aber nicht so weit. Und oder sein Bruder, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wer es jetzt ist. Aber ja, und Scotty kommt vor, wahnsinnig geil in der Originaltonversion. Der spricht so einen krassen schottischen Dialekt,
geil. Ich kenne
ihn kaum, aber geil. Es ist geil, ja. Und irgendwo haben sie auch, also sie bieten ganz viel Fanservice. Es gibt Fanservice, es gibt ja diese berühmten Dialoge hier so, Scotty, wir brauchen mehr Energie, ich brauche 8 Stunden, du hast 4, gut, ich mach's in 2. Ja, also Klassiker. Diese, ne? Klassiker. Und es gab sogar eine Szene, wo genau so ein Dialog quasi erklärt wird. Also sie greifen wirklich so diese Klassiker auf, wo sie irgendwie so nach dem Motto, ja, du musst halt immer erstmal hochstapeln und dann bist du der Held, wenn du das möglichst schnell erledigst, okay. So scherzhaft, so Spaß. Ja. Aber ist wirklich schön. Also es macht tatsächlich Spaß, das anzugucken. Deswegen kann ich jedem empfehlen.
Also auch was du erzählst von den Screens, mich erinnert schon sehr an die J.J. Abrams Filme, weil die waren ja auch, die haben mir übrigens auch sehr gut getaugt vom Style. Obwohl ich gar nicht
bin. Ja, es ist so eine Mischung. Die J.J. Abrams-Filme, die hatten natürlich, ich mochte die auch sehr gerne. Also die hatten total viel Gutes und die waren halt auch eine moderne Interpretation und genau das machen die hier im Prinzip auch.
Okay.
Ja, sie machen eine moderne Interpretation, bleiben aber der Originalserie, mit der zumindest ich aufgewachsen bin, halt 100%
treu. Macht Lust auf Schauen. Für mich ich halt hatte es nicht angenehm. Auf dem Radar und mir hat ja auch damals bei J.J. Abrams gefallen, als sie dann von Beastie Boys It's a Sabotage eingespielt haben, als der Enterprise abgestürzt ist. Das fand ich schon ultra geil.
Am Anfang, wo er doch mit dem Auto.
Genau. Ja, okay, dann habe ich es im Trailer damals dann falsch in Erinnerung.
Und aber Tax, wenn du es gucken willst, fang mit der ersten Staffel an. Die erste Staffel ist wirklich richtig
gut. Sehr geil, wir sind aktuell nämlich in Staffel 3. Wo wird das gestreamt? Paramount.
Ja, das läuft Paramount.
Paramount.
Und so bei wie Dexter, IMDb, oder? Also habe ich natürlich auch vergessen vorhin zu fragen.
Wie Dexter, genau. Aber ich glaube, es ist Staffel 2, Peter. Ich bin nicht ganz
sicher. Ja, ich bin gerade
Staffel 3,
du hast recht. Ich bin nämlich gerade drin und ich habe gerade gesehen, bei IMDb haben sie Staffel 4 und 5 auch schon angegeben, inklusive der Anzahl an Folgen.
Sie haben es schon verlängert, weil es auch ein riesen Erfolg
ist. Ist es auch limitiert auf die Zeit? Also sagen sie, danach ist Schluss?
Man weiß es nicht. Also es geht halt tatsächlich immer noch darum, kann Captain Pike quasi sein Schicksal ändern?
Ja.
Aber das ist nicht so dominant, wie es zum Beispiel in, wie hieß diese andere Serie vorher, Discovery oder sowas, wo es ja dann wirklich so total dominant um solche Themen ging.
Ja.
Also wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, der Star Trek mochte, die Originalserie und auch Picard und sowas. Es ist echt schön und sie haben mal wieder richtig schöne Characters drin, richtig cool.
Sehr cool. Sehr cool.
Macht Spaß, macht echt Spaß. Und genug Fanservice auch, also aber nicht so... Aber das nicht so in die Fresse.
Aber wieder eine Serie, Fips, wo du ja auch jetzt so mittendrin bist, glaube ich. Aktuell ist, glaube ich, auch die fünfte Folge oder so rausgekommen.
Ja.
Da kannst du uns dann auch nochmal sagen, wie der Abschluss der Staffel
war. Ich werde noch einen Abschlussbericht dazu verfassen.
Genau.
Sehr schön. Nee, aber wirklich auch total schön, auch so die wiederkehrenden Rollen wie Spock. Ich meine, Spock muss ja in jeder Serie irgendwo vorkommen. Das geht ja nicht anders, ne? Hier mit Ethan Peck besetzt, macht das total geil. Das ist total super.
Cool. Dann, Christian, jetzt bin ich sehr gespannt. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast hier Afterlife komplett durchgezogen, alle 3 Staffeln.
Genau,
erzähl mal, was ist denn das und warum bist du da jetzt drauf gekommen, dass du dir das reinfährst?
Genau. Genau, also was es ist eine Dramedy-Serie auf Netflix, also es ist auch eine Netflix-Produktion. Geschrieben und auch Regie geführt und die Hauptrolle gespielt von Ricky Gervais. Und das allein ist ja schon ein Grund, sich das anzugucken. Und der ausschlaggebende Punkt war wirklich ein kleiner Snippet, den du geschickt hast, wo er einen kleinen Jungen beleidigt. Einen breiten britischen Akzent. Und da habe ich mir gedacht, das total sold. Also ich hatte die überhaupt nicht auf dem Radar vorher.
Ach, die Serie hattest du. Ach so, das ist ja interessant. Okay. Na.
Ich glaube, ich habe schon halt mal was davon gehört.
Mir hat's zick, mir spült es zigtausende so Snippets aus Afterlife immer wieder rein.
Also und mir spült ja immer dauernd Snippets von irgendwelchen Interviews oder sonst irgendwas von Ricky Gervais rein, wo er total viel erzählt, was auch in dieser Serie dann auch vorkommt. Also viele von diesen Themen oder von seinem Humor kommt halt da drinnen halt auch einfach vor, also mit seinem Atheismus oder auch andere politische Themen oder sonst irgendwas. Also das ist einfach echt aus vieles aus dieser Serie raus geboren, aber glaube ich halt einfach so tief in ihm verankert, dass er das alles auch in diese Serie reingeschrieben hat.
Mega geil.
Genau, das sind 3 Staffeln. Und jetzt habe ich auch schon gesagt, es ist eine Dramedy, also es ist fast schon leider keine Comedy, sondern es ist sehr starker Drama-Anteil. Also es geht darum, dass er seine Frau verloren hat an Brustkrebs und die er über alles geliebt hat. Und das zieht ihn so runter, dass er täglich mit Selbstmordgedanken und sonst irgendwas zu strugglen hat, sein ganzes Leben nicht mehr auf die Reihe bekommt und zu jedem nur noch ein Arschloch ist, weil er sich denkt, warum, für was muss ich denn überhaupt noch nett sein, das Leben braucht nicht zu mir und überhaupt. Und er ist dann nur noch da, weil der gemeinsame Hund ihn halt quasi vom Selbstmord abgehalten hat.
Und ach krass.
Das auch immer wieder. Und das ist also deswegen auch wahrscheinlich Triggerwarnung. Aber um so viel mehr, also es geht dann natürlich schon um so viel mehr in diesen Serien, weil die Charaktere, die da auftauchen, die sind alle so unglaublich geil und so unglaublich geil geschrieben. Aber genauso wie du in einem Moment halt echt Tränen lachst, bist du danach am Heulen. Und jede von diesen Staffeln, da gab es Folgen, da bin ich so fertig gewesen danach.
Krass.
Und Folgen oder auch Szenen, die haben dich so abgeholt vom Humor her, da habe ich mich weggeschmissen vor Lachen. Bis wirklich zur Staffel 3 rein. Also die erste Staffel ist mit Abstand die beste. Das kann man schon sagen. Die zweite, da holen sie so ein bisschen oder beziehungsweise schrauben meiner Meinung nach auch den Comedy-Anteil ein bisschen runter, aber auch dafür den Drama-Anteil ein bisschen runter. Weil da wird es dann sehr viel normaler und da gibt es dann auch ein paar nette Szenen und alles. Und die dritte Staffel, die dreht dann nochmal so ein bisschen am Rad. Das war, glaube ich, die letzte, die war dann auch, glaube ich, so, merkt man irgendwie am Touch sehr viel mit Corona oder nach Corona dann veröffentlicht. Es fehlen dann auch leider ein, zwei Schauspieler, die nicht mehr dabei sind. Aber die führt es dann ganz nett noch zu Ende. Auch nochmal richtig, richtig heftig. Das Ende sehr, 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 sehr emotional und halt unglaublich lustig. Also wirklich, ich mag gar nicht auch so viel erzählen. Also viele Witze von denen, das kennt man auch. Bitte nicht den Fehler machen, das in irgendeiner anderen Sprache als Englisch zu schauen, weil es ist teilweise sehr schwer zu verstehen. Untertitel helfen da.
Untertitel helfen, oder? Ja, ja.
Untertitel helfen. Aber
wo streamt man das? Netflix, kannst du nochmal sagen?
Netflix. Es ist eine Netflix-Serie, ja. Wunderschön, bei Netflix zu
gucken. Also das Interessante ist, Christian, ich habe ja gesagt, ich kriege ganz viele Snippets in die Timeline gespült und es sind halt immer nur die lustigen, logischerweise.
Natürlich.
Deswegen ich wusste schon, dass es so diesen Drama-Anteil gibt, aber ich dachte, der ist gar nicht so hoch. Also ich dachte, der ist nur so die Ausgangssituation.
Und nicht nur bei
ihm. Danach ist,
es geht halt, also, weil es geht ja dann auch darum, dass er dann lernt, dass halt nicht nur er sein Päckchen zu tragen hat, sondern dass es halt auch noch andere Menschen
auf der
Welt gibt, denen es richtig beschissen geht.
Das ist natürlich
und gut, so. Ja. Deswegen, aber echt, ich sag's mal so, wer da so ein bisschen Hang dafür hat, und ich, bei mir ist das ja auch manchmal so ein Hit mit Drama, ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptgenre, das ich gucke, aber schaue ich ja schon ganz gern. Aber wenn das so verpackt ist wie hier und halt eben von Ricky Gervais, das ist Hammer. Und
ja, ich glaube, also für mich ist das hundertprozentig was.
Ja,
das bin ich von überzeugt. Allein schon, weil ich feiere seinen Humor so, seine Beobachtungen sind so unfassbar geil. Einfach so Alltagsbeobachtungen, wo ich mir immer denke, ja, wie kommst du da drauf? Wie siehst du das? Eigentlich ist es die ganze Zeit vor deiner Nase, aber ihm fällt es halt auf. Und er macht dann draus, er erzählt es halt einfach.
Genau, das packt super, er da so viel stark rein. Das packt wirklich so viel rein. Und das sind, wie gesagt, es sind auch noch andere sehr, sehr, sehr viel tolle Charaktere dabei. Auch sehr witzig, der Hausmeister von Harry Potter, also der Hausmeister von Hogwarts, mhm, der Schauspieler, der spielt seinen Vater. Der ist dement.
Wie heißt der Hausmeister bei Harry Potter? Wer hat's? Ich hab's gerade nicht.
Ich hab die Filme zwar so
oft. Aber ich weiß, wen du meinst. Ja.
Ja. Dieser alte, der sah ja bei Harry Potter vor 20 Jahren schon so alt aus.
Ja, genau. David Bradley ist der Schauspieler.
David Bradley heißt der Schauspieler, genau.
Argus Filch ist der Hausmeister.
Ah, genau, Argus
Filch. Und der sah schon immer so fertig aus in den Harry Potter-Filmen.
Ja, das passt halt so gut. Er hockt halt da in seinem Stuhl in dem Altenheim und der kommt ihn halt jeden Tag besuchen. Und dann fragt er immer so, how is Lisa? Und er sagt, Lisa's dead. Oh, I liked her a lot. Das ist halt auch nicht gerade förderlich dann für ihn, um mit dem Kummer umzugehen.
Aber das ist genau der Humor. Ich glaube, das ist wirklich, das ist, da geht lachendes Weinen und Weinen ineinander über, wenn man das schaut.
Total, total, ja.
Total also, geil.
Ich kriege auch jetzt eine Gänsehaut. Es war wirklich also eines der tollsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, im Sinne vom Erlebnis her. Und nicht so, weil ich und auch weil ich mir, hätte ich gewusst, um was da geht, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht angeschaut. Und ja, ich habe halt auch gedacht, oh ja, das mit dem Humor und so, das ist lustig. Und dann war das halt echt gar nicht so lustig. Aber natürlich dran geblieben und lohnt sich.
Und es findet einen guten Abschluss, sagst du. Also es wird auch schön abgebunden in der dritten Staffel.
Genau. Ja. Also ich würde es jetzt mal, also kann man, ich bin auch froh, dass dann vorbei war, weil weiter breitreten hätte man es nicht müssen. Es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also allein auch die dritte Staffel. Also man hätte es ein bisschen anders auch natürlich alles abschließen können und sowas. Ich fand's aber gut. Fand's toll.
Sehr geil. Ja, aber das war dann echt für dich ein Finding, weil die dritte Staffel ist von 2022. Das gibt's ja schon eine Zeit. Und jetzt hast du es einfach mal angefangen und hast direkt durchgebinged, weil es dich in den Bann gezogen hat.
Weil es auch ganz angenehm zum Bingen, weil es 30 Minuten Folgen sind. Ja, also die sind dann schon rum, bevor du merkst, also da weißt du, die schmeißt dann so an, so irgendwie beim Essen oder sowas. Und dann ist es vorbei und dann machst du es aus und dann läuft halt dann irgendwann die nächste Folge.
Das ist geil. Also
es klingt echt bequem zum Wegsnacken.
Und ich finde eine Sache schön, man kann auch mal was schauen, was schon länger in den Katalogen der Streamer ist. Man muss ja nicht immer gleich das schauen, was gerade heute an diesem Tag rauskommt. Da kommen wir vielleicht später zu den Quickies noch zu, weil da kann man auch richtig ins Klo greifen bei dem Zeug, das aktuell rauskommt. Man kann sich einfach einfach was Gutes anschauen, wo jeder sagt, dass es gut ist, was halt schon länger gibt. Also es ist ja nicht so schlimm. Ne? Die Aktualität.
Richtig, ja, genau. Und also echt da nicht mal immer was wieder. Also Netflix-Serien sind ja oft das zumindest deutlich besser als die Filme, die sie so produzieren.
Ja. Ja, da warst du jetzt Dramedy und Comedy-mäßig unterwegs und dann hast du aber gemeint, Christian, ein bisschen Horror muss auch sein, obwohl der Horror-Oktober noch gar nicht angefangen hat.
Ja, genau, ich habe den Horror-Oktober schon vorweggenommen, was war einiges dabei, was ich eventuell mir sonst für den Horror-Oktober aufgehoben hätte.
Ja.
Dann wollte ich gar nicht warten, weil, also wer es nicht mitbekommen hat, und ich hatte es ja schon erwähnt, also dieses Jahr 2025 ist ja echt ein tolles Jahr für Horrorfans. Also, vor allem für hochqualitativ, hochwertig produzierten Horror. Und da bin ich ja schon sehr, sehr dankbar. Also es kamen ja in den letzten Monaten, und da bin ich ja froh, dass es so schnell dann im Streaming landet, weil ich halt aus diversen Gründen nicht geschafft habe, ins Kino zu gehen. Leider, wobei ich bei allen dreien, von denen ich jetzt erzähle, echt sehr interessiert gewesen wäre, im Kino die zu sehen. und habe es mir halt dann halt aber schön im Heimkino auf der großen Leinwand mir das Blut entgegenspritzen lassen. Oder, also ich fange mal einfach an, und zwar den Film, den ihr am besten kennen dürftet, aufgrund von diversen Trailern, die auf dem Fantasy-Filmfest White Nights gelaufen sind. Von dem Film Sinners, oder wie er halt in Deutschland heißt, Blood and Sinners, damit man irgendwie nochmal hinbekommt, ja, da geht's vielleicht auch um Blut.
Finde ich super, das ist wieder so ein deutscher Titel, wo du echt denkst, dass die meinen doch, wir sind komplett alle Gehirn amputiert, dass man das noch bei uns dazu packen muss.
Es ist immer so schlimm.
Warum dann nicht Blut und Sünder? Hätten sie auch machen können.
Ja, Blut und Sünde. Also, weil es Sinners passt eigentlich wirklich gut. Also, ich finde kurze Titel sowieso immer toll, und Sinners, es geht eigentlich auch sehr viel mehr um halt um diese Sinner. Also, die Sinners sind in dem Fall die zwei Zwillingsbrüder, die Dreck am Stecken haben eigentlich. Also, der Film spielt in den, oh ne, schlag mich tot. Was ist es? 50er Jahren, oder? Ich glaube in den 50er Jahren in Amerika. Oder ist es noch früher?
1932, wenn Wikipedia nicht lügt.
Also wahrscheinlich ist kein großer Unterschied, weil ein großes, ganz großes Thema in diesem Film ist Rassismus in Amerika. Und der wird ja immer noch nicht kleingeschrieben. Also deswegen, aber ich glaube, in den 30er Jahren ist das natürlich noch was anderes, weil es wird halt hier ganz stark auch nochmal erwähnt, hier vom Ku Klux Klan und von Lynch-Zeremonien und Schwarzen, die verfolgt werden und öffentlich irgendwo auch aufgehängt werden unter Beifall des Sheriffs und so. Also das, glaube ich, war in den 30ern dann nochmal eine Spur heftiger. Und genau, das Setting ist eigentlich das, was es am interessantesten macht. Der Film ist komplett eigentlich, also komplett mit einem schwarzen Cast. Also es gibt Weiße, die natürlich da auch dazu beitragen für die Handlung, aber es geht hauptsächlich um Schwarze, die auch an der Baumwollplantage arbeiten und sehr bescheidenes Leben und führen und sehr eben sehr stark unter dem Rassismus da auch leiden müssen. Und zwei Brüder, Zwillingsbrüder, hier gespielt von Michael B. Jordan an der Doppelrolle. Da sage ich gleich noch was dazu. Die dem Ganzen entkommen sind, die Schnauze voll hatten, also beziehungsweise nicht ganz, sondern ihr Vater, der den einen Bruder halb tot geprügelt hat, und der andere Bruder den Vater dann im Affekt erschlagen hat, und dann sind sie halt geflüchtet, mehr oder weniger, und sind nach Chicago abgehauen. Und genau, und deswegen machen die 30er Jahre auch mehr Sinn, weil dann haben sie dort nämlich dick im organisierten Verbrechen mitgemischt und Kohle gemacht. Und kommen jetzt mit der Kohle zurück und wollen in ihrer Heimatstadt ein Tanzlokal eröffnen. Und das spielt halt quasi an diesen, also es spielt eigentlich alles an einem Tag, nur sie kommen zurück, sagen, ja, sie kaufen dieses Haus, dann richten sie das alles her, machen abends eine Fete, organisieren die Musik und den Alkohol und das Essen und treiben das alles zusammen, und dann abends ist die große Party, und dann wird die Party aber je unterbrochen durch ein paar Fremde, die an die Tür klopfen und sagen, ja, sie würden gerne mitfeiern und sie haben auch Geld dabei und sie würden gerne mitmachen. Das einzige Problem ist, dass das halt Weiße sind. Und die Party aber halt ausschließlich aus schwarzen Gästen besteht. Und dann geht's halt darum, so, ja, sind sie jetzt halt quasi auch fremdenfeindlich, lassen sie nicht rein, halt, wofür viele sind, oder sagen sie, lassen sie ja doch rein, weil das Problem ist, sie haben halt gedacht, sie machen ein bisschen Geld mit der Butze, aber machen sie halt nicht, weil die meisten Gäste sind halt nicht besonders reich, sondern kriegen quasi nur so Boni, so Gutscheine, Chetons, mit denen sie quasi, also diese bei ihren Arbeiten auf der Plantage bekommen, und damit können sie halt irgendwo dann in dem Laden von dem, der zufälligerweise der Besitzer auch von der Plantage ist, halt dann was zum Essen kaufen oder sowas, und kein echtes Geld. Und dann merken sie halt, ja, Geld wäre halt auch toll. Und dann sind sie so ein bisschen hergerissen. Und mehr sage ich ja nicht. Ich glaube, das ist ja eh, der Trailer hat schon so viel gespoilert, und dass man halt dann auch weiß, dass diese drei so einer Sippe angehören, die der Peter nicht mag.
Ja, das können wir, glaube ich, auch wirklich sagen. Es steht eigentlich überall, wo du den Film eingibst. Und das Blatt deutet auch darauf hin, dass da auf jeden Fall auch wahrscheinlich Vampire auftauchen könnten in diesem Film.
Richtig. Und nachdem auch.
Den Trigger will ich schon die Triggerwarnung muss ich schon aussprechen aus Eigeninteresse, weil für mich wäre das ja schon ein wichtiger Punkt, den ich.
Ist das so ein No-Go, wenn du sagst, hey, was, da hätte ich das gewusst, dann nicht? also deswegen.
Für mich das schlimmere No-Go. Schlimmere No-Go bei dem Film, während dass ich den Trailer so oft gesehen habe, dass ich den Film nicht mehr sehen kann.
Ja, das ist auch wahr.
Ja, also wobei der Trailer ja auch sehr gut war. Und jetzt kommen wir auch langsam mal.
Die ersten 28 Mal war der okay, ja.
der Film ist auch sehr gut. Er ist nur, also der hat ja einen Hype erlebt, seinesgleichen. Also,
oder haben wir bei unserem Discord auch schon den einen oder anderen gelesen, der meinte 5 ja, von 5, 10 von 10, bester ja, Film des Jahres?
Ja, ja, nein, also für mich bei weitem nicht. Also aus so vielen Gründen. Also ich finde die schauspielerische Leistung von Michael B. Jordan nicht sonderlich gut. Seine Doppelrolle, es gibt dann so ein paar Szenen, da wollten sie das cool inszenieren, da stehen sie nebeneinander und der eine zündet ihm eine Zigarette an und nimmt ihm dann aus dem Mund und raucht dann und gibt sie ihm zurück und so. Das ist so gewollt und das schaut aber irgendwie kacke aus. Also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Van Damme in seinen Doppelrollen, wo er da auch immer so späßig
war. Oh Gott.
Also ich weiß nicht, es macht Sinn und es ist toll, dass es diese Zwillinge sind, aber ich war nicht überzeugt davon. Überzeugt war ich schon so von diesem Setting. Also wie gesagt, das Setting und gerade eben dieser Rassismus und sowas, wenn das nicht wäre, dann wäre der Film also wirklich nichts Besonderes. Es gibt danach dann so eine Entwicklung von den Vampiren und mit dieser Party da, wo ich mir, da habe ich echt nur den Kopf geschüttelt. Da war ich nicht drauf gefasst. Vielleicht bin ich da einfach auch nicht offen genug. Also ich sage jetzt nicht was. Ich hoffe mal, jedermann von euch, Fips, ich gucke auf dich, schaut sich den an, dass wir da mal drüber reden. Der
Fips muss den schon schauen. Auch wenn er gerade wieder Serial Fips ist, aber da muss er, glaube ich, schon ran.
Das muss er schon schauen, ja.
Und der Tax auch.
Und gib mir noch ein bisschen Zeit, bis ich die Trailer verarbeitet habe.
Naja, schau halt einfach keine Trailer mehr von dem Film, schau ihn ja mal an. Also weil der Film hat ja auch mit dem Trailer nichts zu tun. Also, der Claudia nimmt ja nur alles vorweg. Na Schwan, also wie gesagt, keine Sehwarnung, sondern eben auch ein mehr oder weniger durchaus eine Empfehlung. Und mir persönlich hat halt manches nicht so zugesagt. Ich war aber auch so, nachdem es überall hieß, dass der Regisseur so von From Dusk Till Dawn inspiriert war, war ich natürlich auch ein bisschen biased. Und also das ist Quatsch. Das ist ein Quatsch, gerade von der Tonalität her, dann von dem Film und von speziell dann von dem Ende, passt das überhaupt nicht. Und nimmt dem auch die Eigenständigkeit, die er durchaus verdient hat. Also.
Aber der Regisseur, ne, der Ryan Kyle Coogler, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der ist ja auch der Black Panther-Regisseur. Also der hat ja.
Ja, mit dem konnte ich auch schon nicht so viel anfangen.
Ja, okay. Okay, aber sagen wir mal so, objektiv betrachtet ein gut gemachter Film, aber dich hat manches einfach halt nicht so abgeholt und manches auch eher getriggert, dass du sagst, für dich ist er jetzt kein Game of the Year, Movie of the Year Kandidat.
Genau, ja. Das nicht. Das
okay. Wie schaut's denn dann mit dem Monkey aus? Der interessiert mich schon sehr.
Der Monkey. Der Monkey. Basiert auf einer Kurzgeschichte vom Stephen King.
Die habe ich nicht gelesen bisher. Die habe ich nicht gelesen.
Ich habe die noch nicht mal gehört, dass es die gibt. Also
ich auch nicht. Ich hab die ganze Zeit vergessen, dass ich mal nachschaue, wo gibt es sie denn, in welcher Kurzgeschichtensammlung, weil die würde ich gerne mal lesen. Ich glaube, es ist aber auch nicht essentiell, dass man die Geschichte nicht, also oder gelesen hat oder nicht gelesen hat, weil wie so oft, also viele Filme von Stephen King Kurzgeschichten sind ja geil, aber haben überhaupt nichts mit der Story von der Kurzgeschichte. Und deswegen, hier kann ich es nicht sagen, ob dem so ist, aber der Film ist geil. Das kann ich schon mal sagen. Also ob die Kurzgeschichte geil ist, weiß ich nicht. Der Film ist super. Und ich habe ja auch einiges Positives gehört. Ich habe aber auch sehr viel Negatives von dem Film gehört. Und zwar, das liegt auch an dem Humor. Und witzigerweise, oder auch an manchen Szenen, wie was inszeniert ist, weil das geht manchmal so ein bisschen ins Surreale, Satirische, nicht ganz ernst zu nehmende über. Und deswegen kann ich jetzt schon verstehen, warum manche Leute dann Probleme damit haben. Also wer jetzt hier erwartet, so ein richtig straight, haunted Spielzeug-Horror, weil es geht um diesen Affen, das ist ein Aufziehaffe, der auf so einer Trommel rumhaut und der ist verflucht. Und ein Vater hat den irgendwie, der ist Pilot und hat den seiner Familie auf einer Reise irgendwie mit nach Hause gebracht und der Vater ist dann aber verschollen. Also man sieht am Anfang nur, wie er versucht, den Affen wieder loszuwerden, weil er sagt, er ist verflucht. Und dann sieht man aber nichts mehr groß, dann sieht man nur noch die Familie, die dann halt quasi leidet darunter, dass der Vater nicht mehr da ist. Und zwar zwei Zwillingsbrüder. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, auch wieder eine Doppelrolle, sowohl von dem Jungen, also die spielt sehr viel in der Jugend erstmal, wo die so, puh, wie alt sind die da, so vielleicht 12, 13. Und danach später, wenn sie dann halt eben ausgewachsen sind, so 30 oder sowas. Und was ich da gesehen habe, ist das auch eine Doppelrolle.
Ja, also ist eine Doppelrolle. Ist eine Doppelrolle.
Ist das, also gerade bei den Jugendlichen, da ist das so gut gemacht. Also da war ich richtig begeistert. Und wie gesagt, und dann haben die halt diesen Affen und finden diesen Affen und immer wenn man den Affen halt irgendwie dann aufzieht und wenn er trommelt, dann sucht sich der Affe einen aus, der halt auf kurioseste Art und Weise über den Jordan geht. Und zwar echt und so Final Destination Style.
Ja.
Was das Ganze halt schon allein deswegen für mich total sehenswert macht, ja.
Gibt's eine Backstory, wie der Affe da, also wie er zu diesem Verwunschenen kommt, ja, gecursed wird? So. Also
ein bisschen so wie Gremlins. Er wird auf irgendeinem Markt irgendwo gekauft, wird nach Hause gebracht und dann geht's ab.
Genau, der kleine Gizmo hier. Und nicht nachts füttern, nachmittags.
Nicht trommeln lassen, sonst.
Geil, freue ich mich drauf.
Voll hört sich geil an. Genau, Regisseur hier, gut, Roy Perkins, der ja vor kurzem schon mit Longlegs auch so ein relativ Horror-Thriller abgeliefert hat, den ich auch abgefeiert habe.
Der ist das. Auch,
genau, der Sohn von Anthony Perkins ist das ja. Und hier wirklich ganze Arbeit geleistet hat. Ich bin begeistert.
Geil.
Und du super abgedrehte Kills.
Hat die Gewalt auch dadurch natürlich ein bisschen. Gewalt.
Natürlich überhaupt nicht ernst zu nehmen, aber ich weiß nicht, es hat mich voll abgeholt.
Geil, und du hast gerade schon angesprochen, Final Destination Vibes, dann hast du dir ja zusätzlich auch noch den neuesten Final Destination gegeben.
Genau.
Aber auch nicht im Kino, ne?
Das ist ja nicht steil, ey.
Ich wollte den ja mit dem Fips unbedingt im Kino gucken, haben wir nicht geschafft. Und dann kam der ja echt jetzt schon als Heimkino-Premiere und ich konnte nicht warten, bis es den zum Leihen gibt und günstiger. Weil ich den auch hier mit einem Familienmitglied angeguckt habe und gedacht, da lohnt sich das dann und habe da hier das Geld locker gemacht. Und was soll ich sagen, Final Destination ist und bleibt Final Destination. Auch eine der wenigen Horrorserien, die zwar Ups und Downs haben, aber wo ich sage, jeder Film kann man super gut gucken und jeder Film macht einfach Spaß. Und auch hier eine total aufwendige Eröffnungssequenz mit sehr viel makaberen und desaströsen und richtig zerstörerischen Inhalten. Hier auch interessanterweise ein echt gutes Setup und nicht so ganz straight. Also normalerweise war das ja immer total straight. Einer hat eine Vision, oh, irgendein Flugzeug, das stürzt ab und dann sagt er da, ich muss raus aus diesem Flugzeug, das sind alle raus aus dem Flugzeug, das Flugzeug ab. Und sagt, ja, okay, der Tod holt euch trotzdem alle. Und das war die Handlung. Und so ähnlich ist es hier natürlich schon auch, aber schon anders verpackt, eben ganz durch so Zeitsprünge, kapierst du am Anfang überhaupt nicht, warum und wieso. Und das ist schon ein bisschen mehr als nur dieses klassische Final Destination. Und das, was macht das Ganze dann schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und es gab noch weitere ein paar Überraschungen in dem Film und wird wirklich mit Abstand die krassesten und geilsten Kills, die der absolut geiler Kill, die da drin passieren und sehr, sehr schön blutig und teilweise auch geschmacklos. Absolute
Empfehlung. Aber letztendlich, das macht es doch aus, oder? Diese Kreativität, diese dann in irgendwelche speziellen Settings und dann Kill-Szenen oder Todesszenen stecken.
Dann total konstruiert. Ja. Total, also wie halt, das ist ja so unglaublich, war ja schon immer so geil, wie sie das zusammen konstruiert, wie der Tod dann ist, ja, da läuft hier Wasser aus und das Wasser geht in die Strom, der Strom hat eine kleine Elektrizität und dadurch brennt dann das Blatt macht, geht dann hoch und, also abgefahren, mega abgefahren. Ich hatte sehr viel Spaß.
Geil. Ja, cool. Den hab ich definitiv auch auf der Liste. Ich finde gerade das, ja, dann hat noch ein Familienmitglied mitgeguckt, dann war es den Ausleihpreis wert. Das finde ich ein gute, finde ich tolle Argumentation. Das
war sogar der Kaufpreis in dem Fall, ne?
Oder? Ja, der Kaufpreis. Ja, ja, nicht ausgeliehen. Man konnte den zwar halt für ein 20 kaufen. Und finde ich jetzt, halt, weil ich meine, wenn ich mir die Blu-ray gekauft hätte oder so, dann hätte ich ja wahrscheinlich mehr bezahlt. Und aber wenn man den, sobald man den leihen kann, was ab Ende August dann Sache ist, ja, dann gibt es den halt normal zum Leihen oder dann kostet er dann auch nicht mehr 20, sondern normal wie halt bei Apple irgendwie so 13, 14 Euro oder so.
Gut zu hören, weil der Film bei mir auch auf der Liste ist und ich war skeptisch so, das ist nur Merchandising und sie wollen irgendwie Kohle machen, aber scheint echt gut zu sein, ne? Finde ich prima.
Mhm. Ja, also ich glaube, er ist ja allgemein, kommt er nicht so schlecht weg. 3,3 hat er auf Letterboxd, wie ich sehe. Das ist für einen Horrorfilm.
Ja, für einen Horrorfilm, ja, ist doch echt okay, ja.
Genau. Und
ich habe Angst bekommen, kriegt einen Sternabzug, ja.
Genau, und der letzte davor war ja, glaube ich, von 2009, wenn ich das jetzt den richtigen sehe, genau. Und der hat nur eine 2,0 und den habe ich auch nur eine 2,5 Sterne gegeben. Weil der war halt schon echt nicht mehr so geil. Ne? Also, aber jetzt so nach 16 Jahren Pause kann man das schon mal ganz gut nochmal reinhauen. Und kleiner Shoutout nochmal hier an Tony Todd. Seine letzte Rolle. Tony Todd. Eine Horrorfilm-Ikone. Phipps weiß.
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja.
Und ja, der ist arg gezeichnet. Also bei dem ging es ja so schnell, so steil bergab und der ist so dünn und sieht so krank aus, auch in dem Film. Aber trotzdem, also ich meine, das ist schon traurig, weil dem Film ist ihm auch gewidmet dann am Ende. Also das sieht man dann. Das ist schon toll.
Das habe ich zwar nicht gesagt. Der war doch in jedem Final Destination, oder?
Der war in jedem Final Destination dabei. Ja.
Gut, dass du was gesagt hast, Phipps, sonst hätte ich jetzt eine ganz makabre Überleitung nämlich machen können zu dem Film, über den ich jetzt spreche. die mache ich jetzt nicht. Die mache ich jetzt nicht.
Da auch einer.
Nein, wir brauchen einfach die Überleitung vergessen. Die war ja, jetzt nicht zu passen. Ich spreche über einen Vampirfilm, habe ich ja schon gesagt.
Peter.
Ich drehe das jetzt mal so rum. Ich drehe das jetzt mal so rum.
Oh, da kriege ich nicht. Ich weiß sofort die Überleitung, Peter.
Nee. Ich finde es erstmal ganz, ganz, ganz toll, dass es Regisseure wie einen Robert Eggers gibt. Das glaube ich, da kann der Christian auch sagen, der ist schon special. Und was der für Filme macht, das ist auch special, ne? Also der hat seine Art, Filme zu machen, gefunden. Christian, The Witch, damit hast du mich, glaube ich, damals, du hast gesagt, ich muss unbedingt The Witch schauen. Das war 2015. Wir haben nochmal nachgeschaut. War ein Tipp von dir, findest du mega, ne?
Ja.
Obwohl er ja sehr ruhig ist, der Film, und sich seine Zeit nimmt.
Total.
Aber was halt besonders ist, was da schon auffällig war, dass Robert Eggers sehr, sehr stark darauf achtet, wenn er einen Film macht, über eine gewisse Zeit, über ein gewisses Setting, dass da alles zu 100% passt und zu 100% so wirkt, als würdest du ein Fenster öffnen und in diese Zeit schauen. Und das ist großartig. Und das ist wirklich absolut genial. Er sagt ja auch selber, für ihn wäre es ganz schlimm, wenn er irgendwie ein Smartphone oder ein Auto filmen müsste, weil, und das ist eigentlich ganz interessant dabei, weil er sagt, das ist ja unsere Realität, das gibt's ja hier schon alles, das fände er unfassbar langweilig, das fände er unfassbar doof. Er mag eben genau dieses, ich schaue in eine komplett andere Welt und gerne auch in eine Welt in der Vergangenheit, muss man ihm natürlich auch sagen, weil mit Lighthouse und The Northman ist ja immer irgendwie Filme, die irgendwann, weiß ich nicht, in welchem Jahrhundert spielen, 18. Ja, 19.
Der Witch ja auch irgendwie
15, ja, genau, 16. genau. Und da hat er wirklich, The Northman war, glaube ich, bei mir damals sogar in den Top 3 Filmen des Jahres. Mega geil, habe ich unfassbar gefeiert, richtig, richtig stark. Und jetzt hat er sich wieder Zeit gelassen, der macht auch nur alle 2, 3, 4 Jahre mal einen Film, was finde ich auch schön, weil ich glaube auch, dass da viel Gehirnschmalz reinfließt und viel Vorbereitung, damit das auch alles so so 100% akkurat ist. Und er hat sich jetzt ein Material rangetraut. Und zwar hat er ja den Nosferatu der Untote gedreht. Das ist ja dann ein, um es mal so zu sagen, ein Remake des Stummfilmklassikers. Also es gab einen Stummfilmklassiker aus den 20ern. Ich habe da ein bisschen mich eingelesen, weil ich hatte echt nämlich ja überhaupt keine Ahnung, weil man weiß ja, Vampire, da mache ich einen großen Bogen drum. Deswegen wusste ich noch nicht mal, was der Unterschied zwischen Nosferatu und Dracula ist. Also da hatte ich überhaupt keinen Plan. Warum ist das nicht der?
Magst du das unserer Zuhörerschaft kurz erklären vielleicht?
Das habe ich jetzt vor, genau. Es gibt diesen Stummfilmklassiker aus den 20er Jahren und der basiert auf lose, aber auch nur auf dem Roman Dracula. Weil es da auch schon damals anscheinend auch Lizenzthemen gab bezüglich, wird jetzt nicht verfilmt und darfst du halt nicht eins zu eins verwenden. Deswegen wurde hier auch schon lose auch einfach auf dieser Story aufgebaut. Und Nosferatu als das Böse ins Leben gerufen anstelle von Dracula. Im 70er-Jahre-Film mit unserem Klaus Kinski. Das ist ja auch wiederum auch eine Art Remake des Stummfilm-Klassikers von damals. Auch da Nosferatu im Titel, auch da jetzt nicht wirklich Dracula-Anleihen. Aber dadurch habe ich erst verstanden, also Dracula ist der Roman. Es gibt aber auch Dracula-Filme, oder Christian, die dann wirklich wahrscheinlich lizenziert sind und Original-Dracula-Story abbilden.
Ja, es gibt. Also den ersten hat eben aus den 30er Jahren, glaube ich, von Universal Dracula. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Dracula. Und den letzten, den ja, glaube ich, jeder kennt hier von Francis Ford Coppola, Bram Stokers Dracula.
Ja, ich kenne dich.
Mit Keanu Reeves und Gary Oldman als Dracula.
Okay. Also, ja, du kennst ihn nicht, ich kenne das Cover, aber ich habe den Film nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch... Also, ich bin so unvorbelastet.
So lose ist es fein nicht, basiert es auf Bram Stokers Dracula. Und auch die Witwe von Bram Stoker hat ja stark geklagt gegen Murnau und wie er den Film gemacht hat in den 20er Jahren.
Ja, aber so wird es zumindest irgendwo beschrieben. Also, dass die halt schon auch alles abgeändert haben, damit man eben ihnen nicht so ans Bein pissen kann.
Die Namen, es ist halt nicht London,
sondern... Ja, genau.
Jetzt habe ich wieder vergessen halt an dieses, in Tschechien das Dorf.
Wisborg,
genau.
Ist sogar in Deutschland. Ist sogar
in Deutschland.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, Nosferatu. Und ich gehe da jetzt rein in den Film als Robert Eggers Fan. Also ich finde ja seine Filme wirklich alle stark, die ich so gesehen habe. Und habe halt mit Vampiren so gar nichts am Hut. Und fand den absolut fantastisch.
Ja. Yeah.
Nein.
Oh Gott.
Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, meine Fresse. Also erstmal, wir brauchen nicht mehr drüber reden. Er schafft es wieder mal. Du schaust diesen Film. Der ist auch, glaube ich, der ist über 2 Stunden lang. Aber du bist da so drin. Du riechst förmlich, wie es in diesen Gassen stinkt. Also du merkst förmlich, wie irgendwie am Arsch sind. Und du merkst auch dieses Grauen im Schloss des Nosferatu, wo es in jeder Ecke irgendwie Ratten hat, und es ist absolut großartig. Es ist kein Schwarz-Weiß-Film, was ich anfangs dachte, weil auch alles, was ich gesehen habe, war immer irgendwie in Schwarz-Weiß gehalten. Er ist farbarm, sage ich mal, aber er ist schon ein Farbfilm, was ich bei dem Film jetzt ganz cool finde. Bei The Lighthouse fand ich es auch geil, als er einfach Schwarz-Weiß war. Aber hier passt schon gut, dass du auch ein bisschen Farbe siehst, aber es ist so ein Farbton. Der Tax könnte es wahrscheinlich besser beschreiben. Tax, wenn du ihn schaust, kannst du mir sagen, was das für ein Farbton ist.
Ja, die desaturierte Farbpalette, ja,
nach absolut, Pantone. Absolut. Und ja. Ich ging unvorbelastet rein. Ne? Also ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Setting und wer Nosferatu ist. Ich wusste nicht mal genau, wer Dracula ist oder was denn sein Ziel ist. Also ich habe wirklich gar keinen Plan. Und bei mir hat es vollkommen geil funktioniert. Und die Handlung ist nicht sehr umfangreich und nicht sehr komplex, aber sie ist total fesselnd. Und Lily Rose Depp ist ja wohl eine unfassbar krasse Schauspielerin. Ja, oder? Vielleicht habt ihr dieses, das ging durch Social Media, als der Film im Kino war, da ging so ihre Audition, so ein Audition-Video, wo sie eine Szene einfach vor der Webcam spielt, die dann auch im Film vorkommt.
Nee, kenne ich nicht.
Und da habe ich dann wieder, da habe ich mich dran erinnert, weil ich hatte nur diese Szene mal gesehen Und die spielt es so unfassbar geil. Und man kann auch sagen, die anderen Schauspieler, die da mitspielen, sind alle stark. Also da ist wieder eine geile Schauspielerriege am Start. Auch unser Aaron Taylor-Johnson ist wieder dabei. Ne? Der wird ja auch gerade in jedem Film mal kurz hochgehoben. Aber sie übertrumpft es und sie ist...
Ja, auch Willem Dafoe, den er gerne
Willem Dafoe hat, finde ich, auch eine mega geile Rolle. Ne?
Das ist quasi Van Helsing, also in Nosferatu heißt
er. Ja, genau.
Eberhard von
Herrn. So habe ich das dann übrigens auch gemappt, dass das wahrscheinlich dieser Van Helsing ist. Ich wusste schon, bei Dracula gibt es diesen Van Helsing, da war wohl Willem Dafoe der Counterpart jetzt hier mit Nosferatu. Aber Lily Rose Depp ist auch von der ganzen Story, finde ich, so die zentrale Person. Ne? Also ist auch ziemlich wichtig in dem Ganzen und spielt die Rolle fantastisch. Allein schon dafür ist es der Film wert, wenn man einfach geiles Schauspiel sehen will. Aber auch so, ich war echt gefesselt und ich musste danach sagen, Christian, als der Film vorbei war, ich hatte dann zum einen das Gefühl, wenn der Abspann kommt, so kurz diese Gänsehaut, wo du sagst, boah, das war jetzt ein geiler Film. Ich fand das Ende auch richtig stark. Aber gleichzeitig hatte ich so ein Gefühl, am liebsten würde ich jetzt kalt duschen gehen, weil es echt irgendwie eine eklige Stimmung für 2 Stunden war. Was aber passt und was auch, glaube ich, wenn das funktioniert, dann sieht man, dass der Film funktioniert hat. Weil ich glaube, das will der Film auch sein. Also der Film will dieses beklemmende, eklige Gefühl, glaube ich, transportieren. Mhm. Das macht er
ganz gut. Dass man vom Film runterkommen muss, ja, so richtig
eine Pause. Ja, ich musste danach auch erstmal, ich habe danach erstmal ein bisschen was noch gelesen zu Nosferatu, Dracula, um sozusagen die Sachlichkeit wiederherzustellen. Ja? Aber
das Licht überall angemacht, ja.
So ja, ja.
Knoblauch haben wir auch im Haus,
ja. Da gibt es auch sogar eine Szene, ja, Knoblauch haben wir hier auch. Also Christian, gut, dass du mich gedrängt hast, immer wieder, dass ich ihn jetzt auch schaue. Ich glaube, es war eh klar, dass ich ihn schaue, weil ich Robert Eggers Filme einfach schauen muss. Aber da hatte ich schon bisher immer so meine Bedenken, ne? Weil Vampire und so. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass das eine Art Vampirfilm ist. Das wird nicht so ausgeschlachtet und es ist auch nicht so typisch Vampir, wo man sagt, ein Vampir beißt jemanden, dann wird der zum Vampir und so weiter und so fort. Sondern hier ist der Effekt des Gebissene einfach ein anderer, was ich irgendwie ein bisschen cooler finde und was mir ganz gut gefällt bei der Nosferatu-Sache.
Genau. Also wie gesagt, diese klassische Dracula-Geschichte oder halt eben auch, ich finde ja den von Francis Ford Coppola auch sehr, sehr, sehr geil. So ist es ja nicht. Na, also den Bram Stoker's Dracula mit Keanu Reeves, vielleicht traust dich ja an sowas.
Ja, nochmal trauen. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, ich denke, der Fips und der Tax müssen den auch schauen. Gibt es gerade bei Sky und Wow im Abo, aber den wird es auch überall anders jetzt dann wahrscheinlich ist bald. Notiert. Zum kostenlosen Stream, zum Leihen gibt es ihn eh schon. Und die 4,99 ist der auch auf jeden Fall wert. Allein schon wegen den Schauwerten und wegen diesem Feeling. Und wenn dann noch die Kombination kommt, dass das alles, den Begriff habe ich vielleicht noch vergessen, dass du dich fühlst, als wärst du gerade im Ausbruch der Pest unterwegs. Es ist einfach, ja, also man riecht den Film. Wenn es mal Geruchskino gibt, dann ist das ein Kandidat, den musst du dann da im Geruchskino schauen und dann möglicherweise rausgehen, um dich kurz zu übergeben.
Ich weiß. Also ich finde es so faszinierend, weil, also ich bin ja auch hier so olfaktorisch unterwegs, dass ein Medium, was Geruch nicht transportieren kann, das so triggert. Das
also ist bei ja mir hat's funktioniert.
Die Qualität da drin, oder? Also so ist dem Film das Parfum gibt, ja, irgendwie riechst weil's du aber, nicht, wie das Glas
weil die,
riecht.
Ja. Weil die Macher zu 100% stimmig ist. Und das ist Eggers und ja, Eggers Filme muss man schauen. Und wer sie noch nicht geschaut hat, schaut auch The Northman, schaut auch The Lighthouse, obwohl ich mir mit dem ein bisschen schwer getan habe, aber trotzdem ein geiler Film.
Der schwierigste, genau, der schwierigste.
Und schaut auch The Witch natürlich. Und ansonsten hat der ja nur Kurzfilme, also er hat noch ein paar Kurzfilme gemacht, ne? Und das war's.
Ja, die habe ich alle nicht gesehen, genau. Ich habe nur, also wie gesagt, quasi, worauf ich mich sehr freue, dass er nächstes Jahr hoffentlich fertiggestellt sein wird, ist Werwolf, wo es halt eine Werwolf-Geschichte erzählt wird. Und da ist ja eigentlich auch bisher nur bekannt, dass eben Lily Rose Depp wieder mitspielen wird und auch Aaron Tyler Johnson wird wieder mitspielen und natürlich Willem Dafoe.
Ach geil, also nächstes Jahr schon, das ist ja interessant.
Nächstes Jahr ist er angekündigt, genau.
Okay.
Und spielt im 13. Jahrhundert in England.
Ja, hier waren wir im 19. Jahrhundert unterwegs. Absolute Empfehlung, schaut das. Cool.
Toll. Tax. Ja, das kann ich auch noch mal unterstreichen.
Ja, du hast, glaube ich, du hast ihn sogar hier schon mal geplaced, aber wenn jetzt von mir für den Vampirfilm...
Ich habe ähnliche Sachen hervorgehoben, wie du auch gemacht hast, das finde ich besonders toll, eben auch mit der Farbgebung.
Ja, manchmal sind wir bei Filmen einfach wirklich komplett pari, gell? Das ist krass. Und manchmal so gar nicht.
Also ich würde sagen, vielleicht mache ich mal weiter. Bei mir geht es nämlich auch um Zähne, ja, um ganz viele Zähne.
Und du warst im Kino, Tax, das musst du dazu sagen.
Genau, also es geht nicht um Vampire, sondern um Dinosaurier. Die haben halt ein paar Zinken mehr. Und ich habe mich gewagt, in Jurassic World Rebirth die Wiedergeburt zu gehen. Hatte auch wieder mal im Premium-Premium-Kino geschossen in München. Die Folge, wo ihr das jetzt gerade ihr hört, ein Standardplatz kostet da 17 Euro. Also das muss ein richtig guter Film werden, habe ich mir gedacht. vielleicht zur Einordnung, ist ja nicht Jurassic Park, sondern Jurassic World. Ist jetzt quasi sozusagen der 7. Film, ja, aber eigentlich der 4. Film aus dieser Reihe. Und der spielt da oder macht dort weiter, ich glaube vor 4 Jahren war der letzte Film, dieses Jurassic World Dominion, wo quasi die Dinosaurier mit den Menschen zusammengelebt haben und die wurden quasi dann, ich nenne es mal, zurückgedrängt in ja Reservate in Richtung Äquator, wo sie quasi nicht mehr in der Nähe der Menschen leben. Ja. Was spannend ist, natürlich spielt Scarlett Johansson mit, ja, also auch hohe Erwartungen an den Film. Und das Erste, was ich mir gedacht habe bei dem Film, ich krieg so ein bisschen Indiana Jones Vibes im positiven Sinne, ja. Also da wird dann ein Team zusammengestellt und man will sich, das kann man, denke ich, schon spoilern, auf so eine Art Expedition aufmachen, ja, weil man nur Gutes vorhat. Bis jetzt hatte man keinen Kontakt mit den Dinosauriern und sucht jetzt nach langer, langer Zeit wieder Kontakt zu den Dinosauriern, weil die einem guten Zweck dienen sollen. Ja?
Also achso, ich dachte, weil es sonst keinen weiteren Film gäbe. Also deswegen.
Ja, genau.
Das ist ja auch nicht unrealistisch. Ne?
Und dann geht's los. man fliegt da nicht einfach hin, ja, weil das ist, kannst du ja nicht mit direkt mehr Flugzeug hingehen. Du bist dann mit dem Boot unterwegs und guess what? Wir lernen neue Typen von Dinosaurierfischen kennen, ja.
Und die hat man sogar schon, glaube ich, auf dem Plakat und so gesehen, wenn ich nicht.
Ja, genau. Also das ist auch schon alles hübsch gemacht. Auch so die ganze Computergrafik ist schön ausgeführt. Ein paar nette Witze gibt's. sich dann aber wirklich in dem Kinostuhl drin saß und dachte, jetzt gucke ich mir mal lieber an, wie schön die Szenen in HDR gerendert sind, weil die Story hat mich nicht gefesselt. Ja, das war irgendwie, wir mussten jetzt was zum Thema Dinosaurier abdrehen und es ist bestimmt ein schönes Familien-Popcorn-Kino. Aber es ist bestimmt nicht die Empfehlung, dass ich sage, hey, ihr müsst da unbedingt reingehen. Und selbst Scarlett Johansson hat ja da auch eine starke Rolle. Ich weiß nicht, sie reißt es nicht ganz raus. Ja, also es gibt vielleicht die ein oder andere Hommage hier an den Original Jurassic Park. Ja, auch so irgendwie Drehort-Style und die verlassene Basis, ja. Aber die Vibes, die ich also auch beim ersten Jurassic Park damals hatte, allein dieser Effekt, falls ihr das noch kennt, man sieht dieses Wasserglas,
ja, Logo.
Dieser Subbass, ja, und alles ertönt. Jetzt, wo ich das gerade erzähle, kriege ich sogar noch eine Gänsehaut.
aber Tax, dieser Effekt vom ersten Film, der, finde ich, kam nie mehr zurück. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich bei einigen, also ich hatte, glaube ich, bei Jurassic Park 2 und 3 auch meinen Spaß. Und ich hatte auch bei, ich weiß nicht, bei welchem der World-Filme auch richtig viel Spaß. Aber anders als beim Einser. Diese dichte Atmosphäre, der Einser hat so eine dichte Atmosphäre, wo du wirklich so ein bisschen Beklemmung hast. Auch weil sie immer so Szenen haben. Entweder sie sind im Auto, beklemmter Raum, oder sie sind in dieser Küche, wo sie unten in den Schränken sich verstecken und so. Das haben die anderen halt nicht gemacht. Da war immer alles so ein bisschen höher, schneller, weiter. Aber die hatten andere Werte und es sind halt Dinos. Also Dinos funktionieren dann halt schon, gerade wenn du irgendwie so neue, riesige Dinos siehst oder Wasserwesen oder Flugsaurier und so. Hat das dich nicht dann genug gehuckt?
Also ja, sie haben das auch schon ein schönes Größenverhältnis dargestellt. Also wirklich, dass der Mensch so klein ist und dann kann man vielleicht auf die Dinosaurier raufklettern und ganz tolle Effekte. Aber irgendwas, ich fand die Story war zu profan, ja. Also es wurde quasi nur eine Story generiert, damit man dann halt wieder die Dinosaurier sieht, ja. Also es ist. Und natürlich hier jede Zutat, es spielen dann komplett unschuldige Protagonisten mit, ja, Kinder, Familie, die da reinschlittert und da auch rauskommen muss. Und wie sollte es sein? Also jetzt auch wieder die Indiana Jones Vibes. Da gibt's halt dann doch einen Bösewicht oder jemand, der ganz andere Interessen hat, obwohl man ja eigentlich was ganz Gutes bezwecken wollte. Und wo es dann ja bei mir durch war, als ein Dinosaurier für mich nicht wie gelernt, wie ein Dinosaurier ausschaut, sondern oh was, mussten wir Kosten sparen und haben wir die Modelle aus Alien genommen und denen ein bisschen eine andere Textur gegeben.
Den habe ich auch gesehen, den Dino.
Nee, oder ich dachte, das sieht jetzt kaputt.
Ja, da glaube ich, also wer diesen Dino sieht, da gibt es sicher wieder welche, die jetzt irgendeine Querverbindung aus Alien und Jurassic Park herstellen, Tax. Darum geht es wahrscheinlich, um die Fanfiction anzuheizen.
Und das ist ja das Jurassic Park Alien Universe, das kennen wir nur noch nicht, ja, das, also diese Welt. Ja. Nee, also das hatte mich geärgert. Es ist ja bestimmt so designt, ja. Also da unterhält man sich ja in den Sketchen mit der Computergrafik, wie diese Dinosaurier ausschauen. Aber das war für mich dann so der Bruch, wo ich dachte, jetzt kommen noch so Schockerelemente für die Kids, die noch nicht Alien anschauen dürfen, ja, werden sie schon so ein bisschen angefüttert, so würde ich sagen.
Ich habe gerade ein Bild im Chat gepostet. Also ich wette, das war irgendwie Absicht. Das sieht halt einfach, es ist wirklich ein bisschen strange. Okay, Tax.
Und vielleicht war ich deshalb so sensibel, ja, dass ich so Story war und dann kommt so eine Distraction und dann bin ich auf einmal raus. Ganz im Gegensatz hier zu dem Vampirfilm, den du vorher geschaut hast, ja. Und das wäre alles in Ordnung. Die 17 Euro fand ich dann dafür schon recht happig, ja. Ich habe zwar keinen White Lotus Energy Drink für 49 Euro noch genommen.
Ja, das war halt der Fehler.
Ja, genau, dann wäre ich irgendwie anders distracted gewesen, ja.
Also, das war der Fehlertax, ich kann es nicht anders
jetzt sagen. Jetzt muss ich aber schon mal kurz fragen, weil ich weiß, dass der Christian bei Dino-Filmen und bei Jurassic Park ja auch einen Sweet Spot hat. Einfach nur weil Dino. Aber Christian, die Worlds, gehst du da mit, dass die World-Filme zwar schon irgendwie hier und da unterhaltsam waren, aber nie so over the top?
Die kommen in keinster Weise an den Jurassic Park ran. Also auch Jurassic Park 2 ging noch, Jurassic Park 3 fand ich schon schwierig. Jurassic World, das war so ein Up and Down. Also da kommt es auch sehr auf die Stimmung an. Ich glaube, bei dem zweiten hatte ich Spaß, bei dem ersten, da war ich enttäuscht, aber ging schon, weil Dinos. Den dritten, der war so merkwürdig, da ging es um die ganze Welt irgendwie und da haben sie auch so mit diesen Gen-Sachen das alles so weit getrieben. Und beim vierten habe ich jetzt gehört, man sollte sich keinen Dino-Film erwarten, sondern einen guten Monster-Film. Dann passt. Also weil
Gareth
Der hat ja eben auch den ganzen King Kong Godzilla-Film jetzt hier gemacht.
Ja.
Und also an Monster kommt er nie wieder ran, komischerweise. Aber deswegen, also kein Jurassic Park, also der wird halt einfach nicht mehr erreichbar sein.
Ja. Also ich finde, Jurassic Park hatte wie so einige Filme und seine Sequels halt tatsächlich das Problem, dass sie irgendwie angefangen haben, in jedem Sequel die Stakes und What's at Stake einfach zu erhöhen. Ja, ich meine, der erste hat gut funktioniert, weil das ist in so einem Areal passiert quasi, dass man sich noch halbwegs vorstellen konnte. Und dann kam die da raus, dann ging es um die ganze Welt. Und irgendwann kommst du halt an einen Punkt, da wird es entweder lächerlich
oder du kannst es nicht mehr steigen. Jeff Goldblum und alle und ja, genau das.
Ja, und dann hast du halt tatsächlich das Problem, du erzählst eine Geschichte und die ist irgendwie aber schon zum Scheitern verurteilt, weil du irgendwas zur Disposition stellst, was halt kein Mensch mehr nachvollziehen kann oder was einfach blödsinnig wird.
Ja. Ja. Naja, dennoch schaut es euch an auf Netflix und Co., wenn es dann zum Leihen, vielleicht zum Kaufen ist. Also da von der CGI und so ist jetzt nichts falsch gemacht. Aber meistens ist halt so ein guter, durchschnittlicher
Popcorn-Film.
Ja,
und nicht vergessen, dieser Film hat, wenn ich das gerade richtig sehe, fast 800 Millionen US-Dollar eingespielt.
Eben, genau, alles richtig gemacht, Monetarisierung funktioniert
prima. Der hat sogar in Deutschland 2 Millionen Kinobesucher geschafft. Deswegen, der funktioniert einfach an der Kinokasse, ist vielleicht für den Cineasten nicht mehr das, was man sich wünschen würde. Sagen wir es mal so.
Ja,
so, liebe Leute.
Publikum. Jetzt wird's quick and dirty
vielleicht. Jetzt probieren wir weil wir ja sind ja jetzt schon bei einer Stunde 20, somit können wir jetzt noch ein paar Themen platzieren. Vielleicht sprechen wir über die auch später oder die nächsten Folgen irgendwann nochmal ausführlicher. Aber wir können jetzt schon mal bei dem einen oder anderen komplett sagen, das geht in eine gute Richtung oder das war super gut, schaut euch das an. Oder aber Warnung auf keinen Fall. Und da rollen wir jetzt das Feld wieder von hinten auf und starten mit dem FIPS. Und der FIPS gibt uns mal seine Quickies des Tages.
Ja, der FIPS guckt gerade noch fasziniert diesen mutierten Dinosaurier an, den du in dem Live-Podcast...
Vielleicht gab es von dem mal wirklich ein Skelett. Also das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber der sieht halt aus wie ein Alien, ne?
Das war halt wie im Dschungelbuch, als er auch die Animation
übernommen haben. Zu den Quickies.
Ich habe zwei Quickies. Ich versuche beide unter einer Minute zu halten. Das wird nicht
klappen. Das sollte das Ziel sein, ja.
Zum einen haben wir Brick, einen deutschen Film mit Matthias Schweighöfer. Geht in die gleiche Richtung wie einer von unseren Fantasy-Filmfest-Filmen hier, Lockdown, wo sich Menschen in einem Wolkenkratzer wiederfinden und nicht mehr rauskommen, weil an den Fenstern irgendwas ist und an den Türen und sie kommen auf jeden Fall nicht mehr raus. Diese ganze Geschichte ein bisschen anders erzählt, pseudomodern und mit Nanotechnologie versucht Matthias Schweighöfer uns zu verkaufen. Und wie ich es in meinem Letterboxd-Review, glaube ich, auch geschrieben habe, die absolut abwesende Schauspielkunst von Schweighöfer ist das kleinste Problem an diesem total grottig schlechten, beschissenen Mistfilm. Weil ich nur sagen kann, la, schaut den nicht.
Das war ein super Quickie-Shitty.
Super Quickie, kann man nur dazu sagen, schaut nicht immer den neuesten Scheiß auf Netflix. Einfach mal warten und schauen.
Was ein Dreck.
Und ich hab dich bereits bei Schweighöfer verloren. Du kannst weitermachen.
Ja, also Schweighöfer. Und dann habe ich entdeckt auf Amazon Prime Ballard, eine amerikanische Police Procedural Serie, Serial Fips is Back. Im Universum von Bosch, was ja auch nicht um Hausgeräte ging, sondern um auch einen Police Detective im NYPD, glaube ich. Ist aber auch nicht so wichtig. Und das ist eine sehr eigentlich relativ belanglose, aber gut gemachte Polizei-Procedural-Serie um Cold Cases mit übergreifender Handlung, schön besetzt, schön gespielt. Kann man durchaus angucken. Nicht weltbewegend, aber wer sowas mag, ist da gut aufgehoben.
Ballard. Also Ballard, eine Empfehlung, und Brick einfach nicht schauen.
Na boah, kacke, ey. Boah, nee.
Warum machst du auch das sowas?
Ja, ich muss sagen, ich finde das Thema so hier, diese Wolkenkratzer und mysteriös, das kann
ja, ich fand das auch, sein. Das ist ja toll und wach, wer ist denn der Schweighöfer? Ach nee, dann lasse ich das.
Der Film ist so ein Dreck.
Deshalb. Wir sind in den Quickies und der Christian macht direkt weiter.
Genau, ein kleiner Nachschlag zu unserem, ich glaube, letzten Watch hier, wo wir über 28 Years Later geredet haben. Das Ende deutet ja an, dass auf eine Figur namens Jimmy Savile, eine in England total bekannte Persönlichkeit, Top of the Pops Moderator für 300 Jahre und persönlicher Freund von jetzt König Charles, Jimmy Savile, und da gibt es eine Miniseries auf Netflix, A British Horror Story über diese Person, weil da ist nämlich schon während seiner Lebzeit gab es ein paar immer wieder mal Gerüchte, dass wegen Missbrauchs, die aber alle irgendwie totgeschwiegen, gekauft wurden, und leider erst nach seinem Tod kam die ganze Wahrheit raus. Und das arbeitet diese Serie auf. Unglaublich gut. Ein dunkler Fleck in meiner geschichtlichen Wissen. Ich wusste da gar nichts. Und wer beim Schauen von dieser Serie wie ich ähnliche Vibes, Thomas Gottschalk-Vibes bekommt, das würde ich gerne mal wissen, ob das nur mir so ging. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, hey, der Typ ist wie Thomas Gottschalk und der hat
sehr geil
am Stecken. Und echt gruselig.
Und Christian?
Geil.
Ja. Macht ja wahrscheinlich sogar Sinn zu schauen, wenn man vorhat, den nächsten 28 Years Later auch zu schauen, weil da soll ja auch das in die Richtung ein bisschen gehen.
Richtig, da geht es ja um die Jimmys, in den Jogginganzügen, die Crew, die am Ende von 28 Years Later da erscheint. Und deswegen sollte man das als Vorwissen gesehen haben.
Sehr cool.
Also harter Tobak, aber da kann man sehen. Sollte man sehen, genau. Ich mache gleich weiter. Yes. Und das ist wirklich quickie aus dem Grund, weil A, darf man nicht so viel verraten und B, kann den, außer man ist so crazy wie ich und importiert sich Filme, den es gibt nämlich noch keine deutsche Veröffentlichung von diesem Film, der heißt The Coffee Table. Es ist ein kleiner spanischer Indie-Film, also und wenn ich sage Indie, dann ist es wirklich sowas von Indie. Spielt hauptsächlich alles in einer Wohnung mit wenigen Schauspielern, mit ganz wenig Budget offensichtlich auch gemacht, aber mit ganz viel Herz und Liebe und Commitment und super gut geschauspielert und sehr, sehr, sehr düster. Ein junges Ehepaar mit einem kleinen Baby, die so ein bisschen strugglen auch. Er wollte eigentlich noch kein Kind. Sie hat aber sagt, aber sie ist schon zu alt und sie muss jetzt ein Kind haben, sonst ist es zu spät. Ja, und dann versuchen sie halt, sich irgendwie zusammenzuraufen mit diesem Baby. Und dann passieren so Dinge. Und die erzähle ich nicht. wenn jemand Angst hat vor, weil ich sage, es ist sehr düster und sonst irgendwas. Man kann sich darüber informieren, damit man nicht getriggert wird, weil es ist sehr, sehr böse, der Film. Okay. Und absolute Empfehlung, also der ging auch bei vielen Fantasy-Filmfesten so durch wirklich begeistert. Manche waren sehr, sehr erschüttert über das Thema, dass sowas kann man doch nicht machen. Ich mache es sehr schwierig für die Leute, die sagen, oh, was ist denn da? Was muss ich doch mal wissen, um was es da geht? Ich habe es riskiert, geguckt, war begeistert, also wirklich restlos begeistert. Und ich werde den Film wieder erwähnen, wenn ich weiß, dass man ihn in Deutschland besser sehen kann.
Ja, bitte trigger uns, ja.
La Mesita del Comedor.
Genau, nicht so kompliziert. Es ist von Amazon UK sehr einfach zu beziehen, wenn jemand den Schritt wagt. Ja.
Nice. Da wäre jetzt wieder niemand drauf gekommen. Das sind diese Geheimtipps von Christian. Großartig. Ich mache mal mainstreamigen Quickie, einen ganz schnellen Quickie. Alle, die vielleicht die letzten 15 Staffeln sich gedacht haben, South Park schaue ich nicht wieder, ich bin da raus aus dem Alter, irgendwie taugt es mir nicht mehr, irgendwie ist er auch totgelaufen. Die Staffel 27 hat bisher 2 Folgen. Greift Aktualität mehr denn je auf. Die haben nämlich jetzt auch ein neues Produktionsverfahren, dass sie innerhalb einer Woche eine neue Folge produzieren können. Das bedeutet, die Folgen können höchst aktuell sein. Und die ersten 2 Folgen sind raus. Staffel 27. Es gab schon viel in der Presse dazu. Schaut euch das an.
Und schaut auch noch gut aus, obwohl zu schnell agil
es ist großartig
produziert wird. Okay.
Es sieht halt genauso scheiße aus wie Staffel 1, aber es sieht halt trotzdem geil aus, weil ja, South Park ist South Park, hat sich nicht verändert und das ist gerade das Gute dran. Und sie nehmen kein Blatt vor den Mund und sie trauen sich Sachen. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man gerade sich im Kunstsektor oder im Künstlerbereich aktuell was traut. Und das machen einige und das machen die Kollegen hier auch. Und das ist respektabel, schaut euch das an. So, der Tax hat 3 Quickies. Der Tax ist unser Quickie-Master. Dann aber ja, mal rein da.
Ja, vielleicht der erste Quick und Panorama, Untamed, quasi so eine Drama-Krimiserie auf Netflix laufend, die mir in den ersten Folgen sehr gut gefallen hat, weil die im Yosemite Nationalpark spielt. El Capitan, vielleicht kennt der ein oder andere auch das Betriebssystem von Apple mit dem schönen Hintergrundbild. Und ich war wirklich, weil ich schön entspannte Visuals schauen wollte, zurückversetzt, dachte ich, das könnte ja irgendwie so eine Reinkarnation von dem Stimmungsbild von Last of Us ohne Zombies sein, ja, also wie sie mit den Pferden da so durch die Prärie da wandern und alles. Die Musik passte super dazu und es muss quasi ein Ranger mysteriösen Mordfall aufklären und ich hatte wirklich gehofft, dass da mehr Sachen passieren à la Twin Peaks. Aber dann holt er den Ranger so die Vergangenheit ein und er hat eine neue Co-Rangerin quasi zum Anlernen und kommt die FBI-Agentin und dann zieht sich's, ja. Also ich würde sagen, schöne Schauwerte und danach verliert so das Pacing, ja. Also man hätte das Ganze echt noch würzen können, ja. Es wurde hier durchgeschaut. Ja, wer schönes Panorama will, kann man angucken, ja. Ich glaube,
Christian hat es auch gesehen. Die ersten zehn Minuten richtig stark, wie ist dieser Mord und das Setup, und dann verliert sich schon sofort in dieses Drama um diesen Ranger, dass ich so angeekelt aufgehört habe nach der ersten Folge, sorry. Das, also für mich gibt's, ich habe nur die erste geguckt, mehr eine Warnung, so positiv wie der Tag sehe ich das gar nicht.
Ja, ja. Nee, genau, take it, schöne Schauwerte.
Vielleicht war dann dein zweiter Quickie nicht so scheiße, in Anführungszeichen.
Ja, wenn das der zweite Quickie ist, ich kann nur Poop Cruise nicht empfehlen, weil es eine Realdokumentation über ein Kreuzfahrtschiff ist, was havariert, die Engine ist kaputt und alle feiern und Drinks for free und wer hätte es geahnt, wenn der Strom ausfällt, geht Gas, Wasser, Scheiße nicht. Und irgendwann haben wir keinen Leck vom Meereswasser, sondern die Scheiße steigt hoch. Fand ich interessant. Kleiner Tipp am Rande, Quick and Real Dirty, schaut auf YouTube den Campinger an. Das ist ein Gas, Wasser, Scheiße-Betrieb, der Klempner, der wirklich die Toiletten reinigt. Das ist vielleicht noch etwas spannender. Was mir in der Poop Cruise nicht gefallen hat, warum wird das Schiff nicht evakuiert? Was ist mit solchen Gefahr? Wie wird der ganze Konzern oder die Reederei oder das Unternehmen verklagt? Das findet da gar nicht statt, sondern da beschweren sich die Leute, dass das Essen nicht toll ist und dass sie in der Dusche kein Licht anmachen können.
Irgendwie. Aber Tax, das ist eine echte Doku, das ist keine Mockumentary, ne?
Nein, das ist eine echte Doku, ist wirklich passiert. Und ganz ehrlich, ich hätte...
Da kannst du dich ja nicht über die Story aufregen, weil dann ist es halt so passiert.
Nein, aber sie haben die falschen Aspekte dokumentiert. Ja, mir hat das Aftermath, wer wurde dann verklagt? Wie kann es passieren? Und ich habe gedacht, auf so einem Schiff will ich echt nicht sein. Ja,
also die Story von der Doku war
voll. Den musste ich jetzt einfach aufgreifen, der war zu naheliegend.
Ja, schön, ja. Ja,
okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Also um was Positives zu sagen, ich mag den Titel. Ich finde Poop Cruise ist großartig.
Trainwreck ist ja Trainwreck ist irgendwie die Serie und dann gibt's
Reihe,
hast du die Folge Poop Cruise geschaut.
Ja, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das war wirklich nur genau ein...
Und um bei den Wortspielen zu bleiben, Tax, hast du denn noch was Beschisseneres geschaut als das?
Ja. Jetzt muss ich selber nochmal nachschauen.
Denk einfach an das Beschisseneste.
Geguckt, Tax, und im Prinzip musst du nur den Namen sagen und sagen, guckt's nicht. Und dann ist das Thema abgegriffen, weil...
Dann sag den Namen...
Ich habe den Namen gerade nicht parat. Ist so geil.
Soll ich Pimps übernehmen Sie?
Ja, War of Worlds. Ich habe es verdrängt.
Der Tax hat beim Quickie versagt.
Ich bin voll. Ist so schlecht gewesen. Ich habe gedacht, vielleicht kann dieser Film noch mal als einer der schlechtesten Filme überhaupt irgendwie so historisch irgendwo eingehen.
Ist er, glaube ich, schon.
Weil ich mir...
Er macht gerade den Anlauf dazu, ja.
Weil, nee, mir fehlen die Worte, dieses ganze Pseudo-Desktop-UI war so abstrakt gemacht und dann auf einmal ploppen dann Firmennamen rein, die ich jetzt nicht nennen werde. Dachte ich, ist das jetzt eine Werbung und so schlecht gespielt? Und das passiert hier selten, dass einfach ausgeschaltet ist. Ich kann das nicht, ich halte das nicht aus und ich konnte auf Letterboxd nicht 0 Sterne vergeben. Einen halben Stern muss man vergeben, damit man 0 vergeben kann.
Du kannst gar keinen vergeben und kannst dazu schreiben, das bedeutet 0 Sterne. Das kannst du natürlich auch machen.
Ah ja, genau. Das
aber dann fließt nicht in die Wertung ein. Man will ihm dann schon einen halben geben. Aber War of the Worlds, ja, der hat jetzt Meme-Charakter aktuell. Der hat wirklich bei IMDb eine 2,8 von 10. Ja, also am Ende wird er doch noch
bei Rotten Tomatoes 0%. Also das musst du echt erstmal schaffen, 0% bei einer Bewertungsplattform zu bekommen. Ja. und ich, wie gesagt, man darf eigentlich zu dem Film gar nicht viel sagen. Also ich könnte mir vorstellen, es gab ja so Sachen wie Plan 9 from Outer Space, die so als schlechteste Filme aller Zeiten in die Geschichte eingegangen sind. Aber ich frage mich immer,
Plan 9 from Outer Space, bitte.
Nein, aber der ist cool. Aber ich meine, ich frage mich hier bei War of the Worlds, wer hat das Ganze hier das Greenlight gegeben?
Keine Ahnung. Du, vielleicht ist es auch Absicht, das schwenkt noch um und in einem Jahr ist es immer noch ein Meme. Also er hat jetzt schon 4% übrigens.
Ja, aber ich finde es schlimm, der Film kriegt so viel Aufmerksamkeit, viel mehr als er verdient.
Das hat er gar nicht
verdient. Ja, das ist das Problem.
Absolut nicht verdient.
Das ist das Problem.
Und wir machen noch mit.
Ja, aber wir sagen, genau, haben wir nicht, schaut ihn ja nicht. Schaut, ja. Ich werde ihn nicht schauen, obwohl ich War of the Worlds super Fan bin.
Ich mag den Ansatz
von dem Hörspiel von auch.
Lieb ich, ja.
Ich liebe das total.
Ich fand auch den Ansatz von aber diesem Film gut, aber der Film ist halt.
Lasst uns nicht weiter über den Film sprechen. Lasst uns nicht weiter über diesen Film sprechen. Oh, das war jetzt aber quick and dirty,
muss ich sagen. Ja. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schmutzig und benutzt.
Wir sind auch durch. Ne? Wir sind durch. Da war richtig viel Zeug dabei. Afterlife, Christian, jetzt hast du mich schon wieder angefixt.
Schaust du einfach mal durch, geht schnell.
Es lohnt sich schon.
Und hier, ich find schon, dass und schaut Nosferatu, Leute. Schaut Nosferatu, sobald es den gibt.
Schau mir den nochmal an jetzt demnächst.
So gut, so ein guter Film. Dann, ich weiß gar nicht, wann wir wiederkommen, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ich hoffe mal in 2 Wochen. Habe ich in Erinnerung, dass wir da ein Fenster ausgemacht hätten, dass wir in 2 Wochen wieder podcasten können. Aber in naher Zukunft, wenn alle so urlaubsmäßig entsprechend wieder verfügbar sind, gibt es eine Folge Play, ne?
Beim nächsten Mal.
Da gibt es wieder einiges zu Games. Und bis dahin, genießt den Sommer, er ist zurück. Noch ein bisschen und dann kommt der Herbst und dann kommt irgendwann der Horror Oktober. Ja, freuen wir uns auch schon drauf. Aber bis dahin, bis zur nächsten Folge erstmal. Schöne Zeit und macht es gut. Vielen Dank fürs Hören, Feedback und auf den Discord kommen. Freut uns immer.
Ciao, ciao. Servus. Ciao.
Servus. Tschüss.